Spaghetti mit Ketchup und Käse. Mit freundlicher Unterstützung von Switcher.
Ganz herzlich willkommen, Bernarda Brunovic! Fast auf den Takt. Ich bin nicht so Profi wie du. Du hättest es genau auf den Takt gelandet.
Du bist mega close gewesen.
Sehr close. Close
mega
enough.
Mega close. Close enough.
Du bist auch mega, mega close gewesen. Am grossen Finale, am Sieg bei The Voice. In der Finalshow bist du gewesen. Und dementsprechend eine unglaubliche Reise hinter dir. Nicht die erste und wahrscheinlich auch nicht die letzte von deinem Leben. Und jetzt endlich bei mir im Podcast, weil deine Schwester, die ja dein Management macht, hat vor ganz langer Zeit schon mal angefragt, wo der Voice noch am Laufen war. Das wäre ein cooler Gast und wir kennen uns ja nicht, oder?
Also wir kennen uns vom Hören. Ich habe dich von Energy Downtown.
Energy Downtown.
Zum ersten Mal und jetzt... Meine Güte, Spaghetti mit Ketchup und Käse.
Hast du schon mal probiert?
Ja, einmal vor 24 Jahren.
Ja, dann wäre es aber wieder höchste Zeit.
wo ich nach der Schule bei einer Kollegin bin, spielen und dann hat es tatsächlich Spaghetti mit Ketchup und Reibkäse.
Nicht Besseres. Vielleicht habe ich ja noch ein Geschenk für dich am Schluss von dem Podcast.
Oh mein Gott.
Je nachdem, wie du dich benimmst, weil du bist ja auch so eine, die so ein für Aufregung sorgt. Nicht nur im Positiven, oder? Ich weiß nicht. Darf ich so sagen? Das hat schon die ein oder andere Kontroverse gegeben.
Oh mein Gott.
Und für die jetzt überhaupt nicht wissen, wer du bist oder den Podcast nicht hören oder nicht sehen, die sehen vor allem, auf YouTube kann man unseren Podcast auch schauen, dass du mit Sonnenbrillen da sitzt. Das ist nicht, weil das Licht extrem grell ist, sondern weil du tatsächlich schon blind auf die Welt gekommen bist.
Nicht nur das, es gibt auch Blinde, die ohne Sonnenbrille. Ja. Ich will einfach andere mit, ich sag's mal, meinem Blick nicht abschrecken.
Nein, ernsthaft?
Nein, wirklich. Also das hat's, leider habe ich vieles zu hören bekommen als Kind. Hey, trage Sonnenbrille, weil wenn wir dich anschauen, es irritiert uns einfach. Wir haben Angst vor dir.
Und siehst, jetzt hast du schon, wir haben noch nicht mal eine Minute miteinander. Und das ist schon ein Thema, das mich extrem beschäftigt hat in der Vorbereitung, wenn ich mir das überlegt habe. Und ich mag mich erinnern, dass wir in der SEC haben wir eine Themenwoche hatten, wo wir mit blinden Menschen haben dürfen, Austausch haben und viel über sie lernen und verstehen, was das bedeutet. Mhm. Oder versuchen zu verstehen. Man wird sensibilisiert auf das Thema. Und mir tut es weh zu hören, dass du schon als Kind für etwas, wo du ja überhaupt nicht dafür kannst, gecancelt wirst oder man dir sagt, du müsstest dich verändern oder verstecken, weil du irritierst oder abschreckst. Mhm. Das ist extrem brutal, um so in den Start ins Leben so müssen, irgendwie zu erleben, nicht?
Ist es so, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt im Nachhinein schaue, die Kinder dazu mal haben auch nicht damit handeln. Ich konnte es auch nicht damit handeln. Es ist wirklich, ich glaube, für alle Seiten einfach nur schwierig gewesen. Und heute, ich sage es mal im 2026, weiss man, einiges mehr. Und es hat doch eine gewisse Anzahl von Sensibilitätsschritten hinter sich als im, ich sag's mal jetzt, 1999, 2000 und ja, auch noch dazu mal.
Oder eben jetzt in unserem Fall, ich war auch in den 90er Jahren in der SEC. Man müsste Leute aufeinander zukommen lassen. Nicht nur in der Religion und in den Kulturen und Hautfarben, sondern eben auch Menschen mit Beeinträchtigungen, sage ich jetzt mal. Andere Schicksalsschläge.
Ja, genau.
Für mich ist Berührung oder das Verständnis für gerade einen blinden Mensch wie du, bist ganz anders. Für mich, ich habe damals das sehr prägend gefunden, zu erleben. Weißt, wir haben zum Beispiel auch einen Tag lang uns die Augen verbunden.
Okay.
Und es gibt so ein Rollball, ich weiß nicht, ob du das auch gespielt hast früher in der Schule, wo man in der Turnhalle einen Böllen mit Glöckchen drin.
Ja, genau. Kenne ich.
Das habe ich so eindrücklich gefunden, das zu erleben. Und gerade in deinem Fall, und ich habe jetzt gerade auch kürzlich, sorry, ich schwätze jetzt so viel am Anfang, nachher lasse ich dir schwer, aber ich möchte die Connection mit dir ein bisschen suchen, dass du das verstehst.
That's okay.
Aus welchem Ecke, dass ich komme. Ich habe jetzt auch gerade kürzlich etwas, glaube ich, irgendwo auf Instagram gesehen, über Menschen, die bis 7, 8 oder sogar 15, 16 gesehen haben und dann irgendwie einen Tumor bekommen haben oder sonst, und dann nachher erblindet sind. In deinem Fall ist es so, dass du noch nie Tageslicht gesehen hast oder noch nie einen Mensch gesehen hast, weil du seit klein auf blind bist.
Achtung, Tageslicht, bei starkem Sonnenlicht könnte ich noch riesige kräftige Farbflächen erkennen. Ich könnte sagen, der Himmel ist blau.
Ja.
Aber das ist sozusagen das, was ist. Aber es ist kein brauchbarer Sehrest.
Mhm.
Aber es ist jetzt nicht gerade, dass es nichts. Es gibt so viel, es Menschen gibt, gibt es auch Facetten von Sehbeeinträchtigung.
Ja, richtig, ja.
Ja.
Ja. Und ich will, es gibt, gibt doch da so Stufen, wo glaube ich, auch zahlenmässig glaube, so ein bisschen abgehandelt wirst. Wo, wo bist denn du dort von der Beeinträchtigung?
Vom das kann man gar nicht gross berechnen. Mhm. Ich weiss einfach nur, dass ich mit grünen Stahl auf die Welt gekommen bin. Ich habe 33 Operationen hinter sich. Alles,
oh mein Gott.
Alle mehr oder weniger erfolglos.
Ja.
Ja, links habe ich eine Glasprothese, weil der Arzt hat im 01 hat ein bisschen missgebaut und das linke Auge ist mir, naja, down the drain.
Down the drain,
und
ja.
Jetzt ist da die Glasprothese und ja, jetzt muss ich einfach damit leben.
Ist es ein Thema für dich, das schwierig ist, um darüber zu reden, oder ist es einfach völlig natürlich? Ich möchte es eben fast so ein bisschen als eine Stigmatisierungsplattform nutzen.
Nein, also ich kann schon darüber reden. Ich finde es ehrlich gesagt auch als eine Aufgabe, wie darüber zu reden, damit, weißt du, ich kann, okay, ich hole mal aus.
Ja, bitte.
als Kind habe ich versucht, von dem Mitleid, von dem Jö ein bisschen runterzukommen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich war in der Blindenschule und leider, ja, die anderen Kinder, mit denen ich in der Klasse war, die haben sich auch nicht das Leben erwählt. Dass ich gerade in die Klasse gekommen bin, wo die viele, fast alle von diesen Kindern nebst der Blindheit auch noch irgendetwas Kognitives gehabt haben. Können ja auch nichts dafür. Aber wie willst du diesen Kind plus noch einer wie mir gerecht kommen? Es war auch für die Lehrer schwierig gewesen. Also, wir haben uns einfach müssen, wohl oder übel in einen Topf werfen. Und ja, dann ist es halt rausgekommen, dass ich in der 6. Klasse einen Bildungsrückstand hatte von 2,5-3 Jahren. Und dann, also ich kann mich noch erinnern, da hat es zum Beispiel eine in unserer Kirchengemeinde gegeben, eine Bekannte, die hat eine Tochter gehabt. Hat sie immer noch. Also, die Tochter hat mittlerweile auch ein Kind und so. Da hat es immer so geheißen, ja wow, mein Kind kommt ins Gimmi und super. Aber jö, was wird denn aus deiner armen Bernarda? Und ja...
Also bist du dann wie doppelt gestraft, weil du auch noch gesellschaftlich so ein bisschen auf den Ersatzbank gedruckt wirst oder in genau den Jö-Faktor gedruckt, den du eigentlich gar nicht willst und gar nicht verdient hast?
Nein, also und dann ist es gewesen, ich hatte meine Ziele gehabt. Ich glaube, und das hat mich ein bisschen aus dem Bildungsrückstand rausgeholt, weil ich habe ab der 3., 4. habe ich irgendwie durch Erleuchtung oder keine Ahnung was eine riesen Passion bekommen in Nachschlagewerk und Enzyklopädie und Lexika und irgendwas vorzulesen bekommen. Also in der Familie hat man mich so ein bisschen den kleinen Einstein oder was weiß ich genannt. Und irgendwann haben wir es uns erkämpft. Okay, ich kann aus der Blindenschule in die Regelklasse, damit ich ein Integrationsjahr mache und dass wir schauen, okay, geht es fürs Gymi oder nicht? Und ja, habe ich das gemacht. Leider mit Ach und Krach. Da bin ich aus einer kleinen Klasse von etwa 6, 7 Schülern in eine Klasse mit 26 irgendwie gekommen. Lehrerin noch jung, enthusiastisch, aber sie hat auch nicht damit rechnen, dass es schwierig wird auch für sie und schwierig für mich und schwierig für die Klasse. Also es hat Mobbing gegeben. Es war sehr schlimm gewesen. Aber ich will es keinem übel nehmen. Weil
Wieso nicht?
Weil es wirklich für uns alle schwierig war.
Aber wegen dem ist doch Mobbing nicht...
Nein, es ist nicht gerechtfertigt. Ja. Aber ich meine, ich kann später auch... Die Leute getroffen, mehr oder weniger ein paar von denen. Und geredet.
Die dich gemobbt haben früher?
Die mich gemobbt haben früher. Okay. Also das letzte Mal habe ich nach dem Weihnachtssingen einen Weihnachtsauftritt gehabt. Und da ist wirklich so eine da gestanden. Und die hat mir wirklich, hey wow, was du nicht alles erreicht hast. Und ich habe wirklich wie ein bisschen aus der Stimme herausgehört, ey, der ist es schlussendlich auch nicht ganz egal gewesen im Nachhinein. Habe ich nicht mehr wollen auf das zurückkommen. Hey, weißt du, was du mir vor anno dazu mal gemacht hast, hey, auf so ein Niveau lasse ich mich nicht runter. Denke ich mir, nein, solche Leute tut mir leid.
Aber hast du auch mal jemanden gehabt, der zu dir kam und sich im Nachhinein entschuldigt hat?
Hat es auch gegeben. Und dann denke ich, meine Güte, wenn es denen, und ich höre es irgendwie aus der Stimme raus, das ist einfach nur ein Missgefühl. Aber angenommen, es ist so, denen ist es nicht egal. Und die sind schon unten. Dann wer bin ich, dass ich sie noch weiter runterkicke und runterdrücke? Ich hätte das ja auch nicht gern, wenn man das mit mir macht. Und ja.
Das ist sehr reif für, also, für jemanden, der das alles hat müssen durchmachen musste, oder?
Sehr reif, ja. Und auch sehr stolz.
Ja, stolz
auch. Also es ist auch ein gewisser Stolz. Ich sage amix, hey Leute, wenn irgendjemand von euch sagt, in my humble opinion, ey, dann kann ich dir 100% sagen, du bist nicht humble.
Du bist nicht, das ist wie wenn jemand sagt, meine Wenigkeit. Hast du das auch schon gesagt? Wer ist alles da? Ja, der Thomas, Zibild, Andrea und meine Wenigkeit.
Das heisst, nein, ich will dann wirklich...
Du meinst genau das Gegenteil, wenn du sagst...
Meine Größe, sag ja, doch,
meine Vielheit.
Bist ja. doch endlich ein bisschen real mit dir und sag einfach, ich bin der Geilste. Oder
aber was jetzt, nein. Wenn ich dich fragen würde...
Nein, ich will wirklich niemandem auslachen. Ich finde es einfach lustig, wenn ich... Nein, ein bisschen überlege. Und das... Ja, ich will es ja nicht irgendwie blöd karikieren. Ich möchte es ja lieber.
Aber wenn ich dich fragen würde, heute für das Gespräch mit mir jetzt die Sonnenbrille zum Beispiel abzuziehen, würde dich das stressen oder würdest du dich unwohl fühlen? Fühlst du dich mittlerweile mit einer Sonnenbrille auch wohler?
Es gehört einfach zu meinem öffentlichen Image.
Ja, okay.
Ganz einfach.
Also, weil mich würdest du überhaupt nicht abschrecken. Und ich schaue, du bist auch ein Hübsches, muss man auch sagen. Das kommt noch dazu.
Ich versuche, möglichst viel daran zu arbeiten, dass ich halt ein bisschen jünger aussehe, als was ich bin.
Eben, und jetzt, das hat mich immer Wunder genommen, frage ich dich in diesem Zusammenhang.
Sure.
Wie stellst du dir, oder wie kannst du Menschen, weil ich meine, es ist klar, dass durch das, was du nicht siehst, sind die anderen sind natürlich noch mehr sensibilisiert. Aber wie stellst du dir jetzt zum Beispiel mich vor? Wie stellst du dir einen Menschen? Wie sieht der für dich aus?
Ich weiss es nicht, wieso ich mich dich als irgendwie 2 Meter gross und dunkel...
Yes!
Ja, ich weiss auch nicht. Also, ich bin nur bei dem stecken geblieben und dann...
2 Meter gross, ja. Warte schon.
Ja. Nein, also ich bin eigentlich wirklich bei dem stecken geblieben. Und dann Manuela vorher, wir sind reingefahren und da draußen ist sie ja blond und...
Blond und klein.
Also nicht gerade klein. Also sie hat einfach nur gesagt, blond und irgendwie medium height. Und ich so, okay, ich habe mir das anders vorgestellt. Okay, never mind.
Also medium height finde ich jetzt auch Manuela. Also finde ich jetzt auch nicht... hat sie nicht gesagt?
Was also man... medium height, also darfst nicht so gross.
Was hast du gesagt, ein bisschen grösser als du.
Also das hätte ich jetzt als Medium Height bezeichnet.
1,81, ganz genau ist es. Aber eben, das sind dann auch die Verhältnisse.
Nein, schau, also es ist eigentlich wirklich übrigens interessant.
Übrigens musst du nur, dass man weiss, Manuela ist deine Schwester.
Genau.
Und auch deine Managerin. Und sie begleitet dich auch überall. Auf Deutschland hat sie dich immer mit begleitet.
Yes.
Sie macht das Instagram.
Richtig.
Mit dem Mailen miteinander und so weiter und so fort. Wie viel schwätzt sie drin da, Schwö?
Also sie hat ein Auge für all das, was man sehen muss. Und ich habe ein Ohr für alles, was man hören muss. Und so werden wir uns immer wieder Kompetenzen halt
aufteilen. Wobei ihr Auge muss ich ein bisschen jetzt so in Frage stellen mit Medium Height und so, finde ich so. Also,
nein, das ist rein...
Du glaubst ihr nicht alles. 2 Meter stimmt viel eher. Einfach, dass das
also please, ist. Das mit dem Medium Height ist rein meine Interpretation.
Und blond ist übrigens auch nur, weil ich die Haare gefärbt habe mittlerweile. Aber sonst so hast du... ich bleibe jetzt noch ein bisschen bei mir, weil ich das spannend finde.
Sure.
So, wie siehst du zum Beispiel Nase oder Ohren oder Mund? Weil das hast du ja alles durchs Anlangen von anderen Menschen sicher schon. Die können wie ein Bild machen.
Ich kann ganz ehrlich wirklich bei so Details nicht einmal so viel Beachtung geschenkt. Mm-hmm. Weil irgendwie das bringt mir wie nicht hinreichend Informationen, wer die Person überhaupt ist. Mm-hmm. Also ich muss halt einfach immer damit rechnen, wenn ich jemanden kennenlernen möchte, dann geht das halt nicht über die Mimik oder über die Gestik oder über, ich weiss auch nicht, zum Teil Humor.
Ja.
Nee, rein weil ich nicht sehe, kann ich zum Beispiel trockenen Humor oder Ironie oder Sarkasmus zum Teil wirklich sehr schwer erkennen.
Wirklich, also aber gehörst du nicht dann umso mehr raus? Wenn
Jein.
Ich bin jetzt zum Beispiel gerade sehr ein sarkastischer Mensch. Oder? Und du hast mich viel gelost im Radio. Hast du es dann nicht immer so ein bisschen rausgehört? Ah, jetzt hat er wieder, jetzt hat er das wieder in der Stimme drin oder dort wieder eine Abzweigung genommen.
Ich würde mal sagen, ich höre schon Sachen in der Stimme, aber ich könnte es nicht einfach so benennen.
Ja.
Weil ich glaube, wenn man sieht und wenn man auch mit der Mimik ein bisschen schafft, dann es kommen nonverbal noch so viel dazu. Und ich kann halt einfach nur die Stimme. Es ist halt wie wenn du ein Bild anschaust und nur bei einem Detail stehen bleibst. Du siehst das ganzheitliche Bild nicht.
Ja.
Und es ist schade, weil eigentlich fühlt man sich wie auch ein bisschen, ich möchte nicht sagen abgeschottet, aber auch nicht ganz da. Ich muss halt einen anderen Zugang finden, Was ich auch bemerkt habe, gerade wenn man das nicht so readily erkennen kann, dann kommt halt doch auch irgendwie die Frage, okay, ist mit dir kognitiv was? Also von dem her, CBE-Trächtigung und irgendwelche kognitive Sachen, nur weil man es irgendwie nicht erkennt, ob das jetzt durch das Augenlicht ist oder durch irgendwelche anderen Prozesse, liegt leider auf den ersten Eindruck ein bisschen näher, als was man denkt.
Ja, aber wirklich also, auch nur auf der, bei dir jetzt im, auf den allerersten Mini-Mini-Eindruck, weil wenn man mit dir mehr als nur 30 Sekunden redet, ist eigentlich schon klar, dass du kognitiv auf der allerhöchsten Spitzenebene unterwegs bist und man sogar muss ein bisschen aufpassen, dass du einen da nicht um den Finger wickelst. Also,
nein, also du hast super gesagt mit diesen 30 Sekunden in einer Welt, wo durch Social Media das und alles Mögliche so viel der erste Eindruck zählt.
Das stimmt.
Und,
3 Sekunden hast du Zeit.
Right. Yeah. Elevator Pitch oder Werbungen im Fernseher. Denke ich, my goodness, I need more. Weil das erstens, das erste Eindruck ist gut, aber der zweite, dritte ist besser. Und gewisse Leute, die haben einfach das, die Gabe, dass sie können mit, ich nenne das jetzt einfach mal fotografisches Gedächtnis. Correct me?
Ja, mein Bruder hat das auch, ja. Wirklich.
Die können das einfach, die Ganzheitlichkeit irgendwie einholen. Aber auch diese Ganzheitlichkeit möchte ich auch wieder darauf hinweisen, wait, ist das wirklich auch das? Es braucht Zeit. Und manchmal braucht es die Zeit, wo man sich auch einfach auch nehmen muss, so schnelllebig und so hektisch die Welt auch
und
ist.
Und darum machen wir den Podcast, Bernhard, weil wir da so viel Zeit haben, wie wir wollen und nicht durch die Radios durchgeschleppt wird, wie du jetzt in den letzten paar Monaten, wo wir schnell 90 Sekunden schauen, wie war es bei der Voice? Überall die gleichen Antworten, die gleichen Fragen. Genau. Sondern da können wir wirklich mal in die Tiefe gehen und verstehen, was ein blinder Mensch, wo eben genau das Bild nicht in der Ganzheit anschauen kann. Und eben genau die Nuancen und Sachen, wo wir ja schon als völlig natürlich anschauen, wo aber ein riesen Geschenk ist. Das Augenlicht ist ein riesen Geschenk.
Es ist ein Geschenk. Immer wieder, seid dankbar. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was ihr da habt. Blindheit, es gibt so viele Leute. Letztens hat mir mal ein Produzent, ich möchte die Namen nicht sagen, ach, du verpasst nichts. Ich würde zum Teil lieber, ich sehe die gewisse Sachen nicht in der Welt. Denke ich mir, ey, geht's eigentlich noch, du voll? Piep, piep, piep.
Post.
Vollposten.
Vollposten.
Nein, wirklich. Also, so Sachen kann ich nicht mehr. Ich sage ganz ehrlich, so Sachen kann ich nicht mehr.
Wann hast du als Kind, oder ich weiß nicht, wann hast du realisiert oder verstanden, zum ersten Mal kognitiv verstanden oder auch gefühlsmäßig verstanden, dass du einen Nachteil hast oder Sehvermögen eben nicht hast, wo die anderen Menschen um dich herum eben haben, dann ist dir das zum ersten Mal real so bewusst worden?
Ich kann mich leider nicht erinnern, dass es irgendwie einen Moment gegeben hat. Ich habe das Gefühl, schleichend gekommen. Es ist mir, ich sage es mal, zum ersten Mal so richtig eingefahren in dem Integrationsjahr in Dietike, wo ich versuchsweise Smoothie-Übergang habe versucht zu machen von der Blindenschule in die Regelschule und später ins Gymi. Und dann, wo ich aber merkte, okay, ich muss jetzt den 2,5-3 Jahre Bildungsrückstand aufholen, plus noch Gymi-Vorbereitung machen für Gymi-Prüfung. Dann dachte ich, alright. Also,
ich habe mir gemeint, so als Kind, wenn du zum ersten Mal dir bewusst worden ist, oder mit dir, hat man dir das erklärt? Weißt, man muss ja einem Kind dann auch irgendwie mal erklären. Du,
ich glaube, das hat man mir nicht einmal so sehr...
Für dich ist das ja eigentlich natürlich, du hast ja gar nichts anderes gekannt.
Ich habe es nicht anders gekannt. Man hat, also es ist ja so, man hat versucht, mit mir so viel wie möglich auch zu machen, wie jetzt, ich sage mal, eine Familie mit anderen Kindern würde ich machen, mit Basteln, mit Malen, mit überall mitnehmen, mit, weiß auch nicht. Und ich glaube, das ist nicht einmal so im Vordergrund gestanden, weil es eher der Fokus war, okay, was ist möglich und wie kann man gewisse Sachen ermöglichen. Und so habe ich auch die Passion für die Musik entdeckt, fürs Lesen entdeckt, für den Sport entdeckt. Eigentlich sehr viele Sachen, die mich halt geprägt haben. Und deshalb habe ich das in dem Sinn nicht so als, was weiß ich, Nachteil gespürt. Und deshalb komme ich auf das Integrationsjahr zurück, wo es mir überhaupt eingefahren ist. Es ist eher der Weg gegangen.
Gibt es Momente, wo du dir überlegst, dass dein Leben ganz anders verlaufen wäre, wenn du Sehkraft hättest?
Das weiss ich nicht. Also ich kann es nicht sagen, weil ich es nicht anders kenne. Ich hoffe aber doch tagtäglich, dass ich irgendwie mal etwas auf irgendeine Art und Weise eröffnen würde, dass ich vielleicht wieder sehen könnte.
Mhm.
Also ich würde lieber sehen als nicht sehen. Bei allem, was man mir sagt, ja wow, du bist, weiss auch nicht, sensibilisiert auf das und auf dieses und auf jenes. Ich sage, hey Leute, erstens, es ist kein Vorteil. Mhm. Ich will nicht Mitleid schüren und sagen, es ist ein Nachteil, aber es ist auch kein Vorteil. Und ich kann halt beim kämpfen, ja. Ich sage das jetzt ganz dramatisch, kämpfen, aus dieser ganzen Bemitleidung rauszukommen und piu, wirst du in eine Bewunderung reingeschoben, wirst du gerade auf so einen Superheldenstatus reingebracht und dann heisst es auf einmal, ja, die Überfliegerin und weiss auch nicht was. Und dann denke ich, hey, wenn ich gesagt hätte, ihr würdet einfach sagen, hey, that woman is living a normal life.
Mhm.
Sie geht rennen, geht Skifahren, geht schwimmen, macht Musik, macht ihr Studium. Und jetzt, boah, weil sie blind ist, schau, was sie erreicht hat.
Mhm.
Denke ich, Leute, give yourself and me a break.
Also das heisst, du kommst, und das spürst du auch in den Medien oder allgemein als Feedback, kommst zu viel Bemitleidungsfaktor noch mit reingerührt in den Bewunderungstopf eigentlich.
Ich weiss es nicht, ob ich das so nennen kann. Es ist einfach wie das, entweder schlägt das Pendel auf richtig Bemitleidung raus oder auf Bewunderung raus. Und ich sehe das eher so, hey, ich bin einfach dankbar, happy und über was wollen wir jetzt nächstens reden? Weißt du, so Sachen im Sinn von, hey, dramatisiere es nicht. Weil es wird diesen Menschen nicht gerecht.
Mhm.
Weil das sind schlussendlich auch Menschen und die sind jetzt nicht mehr oder weniger wegen irgendetwas mehr oder weniger. Ich habe zum Beispiel auch auf der anderen Seite gehört von Hochbegabten, die unter riesen Druck gestanden sind, weil jetzt irgendwie von denen erwartet wird, okay, du machst jetzt einfach mit 21 den Doktortitel.
Mhm.
Und vielleicht haben sie gedacht, nein, aber das ist nicht mein Weg. Ich will einfach nur als Mensch wahrgenommen werden, nicht als ein Gefäß für irgendetwas, was ich bekommen habe, was ich vielleicht habe nicht einmal erwählt, sondern einfach mit der Zeit akzeptiert. Und Akzeptanz ist nicht Resignation. Es ist einfach, okay, ich nehme das jetzt einmal, okay, was kann ich jetzt damit machen? Nicht so im, ich lasse mich damit mitraffen, sondern wie mache ich mein Leben lebbar und vor allem lebenswert?
Was ich geschluckt habe, ist, als ich irgendwann mal gelesen habe, dass eigentlich deine Eltern geraten worden ist, dich abzutreiben.
Ja, richtig.
Was ist...
Hey, zu dieser Zeit haben sie pränatal mit Schwerstbehinderungen, vielleicht sogar mit Lebensunfähigkeit außerhalb des Mutterschosses gerechnet. Und meine Eltern haben sich dezidiert für mich entschieden. Denen bin ich wirklich wahnsinnig dankbar, weil sonst hätte ich nicht die Ehre, jetzt da mit dir zu schnurren.
Wir sind dankbar. Wir sind dankbar. Und du hast noch so viel mehr Herzen berührt und so Grosses erreicht. Wir kommen natürlich, gell? Also keine Angst, wir kommen natürlich selbstverständlich auch noch zu dem, aber ich finde es mega spannend, was du sagst.
Ich finde es einfach, das, was mir die Eltern das irgendwann erklärt haben, habe ich gedacht, meine Güte, ich weiss, es war nicht leicht für meine Eltern. Stell dir mal vor, wäre ich da doch irgendwie, keine Ahnung, wie behindert auf die Welt gekommen. Und die hätten mich, weiß auch nicht, es wäre immer noch eine Option gewesen, keine Ahnung, Adoption frei geben oder in ein Heim oder wir können es nicht oder weiß auch nicht was und so. Aber jetzt ist es einfach mal so, wie es ist. Und dann ist es mir einfach am Herzen gelegen, meine Güte, stell dir mal vor, wenn wir in einer Gesellschaft wären, wo jeder, ob Mann, Frau, Kind, binär, non-binär, wie auch immer sie sich nennen, einfach mal angenommen werden, wo keiner muss allein gelassen werden und wo nicht mehr muss diskutiert werden, hey, sollte etwas legalisiert oder nicht legalisiert werden, sondern einfach, wie können wir einander unterstützen? Was ist unsere Grundeinstellung gegenüber einem Mensch, gegenüber einer Person, gegenüber vielleicht auch uns selber in einer was sind unsere Werte? Geht es wirklich um die Produktion, ums Produzieren? Und ist jetzt zum Beispiel irgendjemand, der vielleicht auf ersten Eindruck umvegetiert, weil er halt nichts anderes kann wegen einer Behinderung? Ist der wirklich wertlos? Oder gibt es nicht vielleicht auch Ansporn in der Medizin? Okay, fühlt der Schmerzen? Wie kann man dem vielleicht Schmerzen lindern? Oder was ist, wenn der oder die vielleicht doch irgendwie eine Liebe mitbekommt oder mitgibt und wir sehen es einfach nicht.
Und es was mir auch von ganz vielen solchen Menschen sagt.
Es ist mir einfach, ich sag's mal, bewusst geworden, okay, es ist schwierig. Und ich meine, ich touche ein bisschen auf die Kontroverse. Das ist das, was mir am Herzen gelegen ist. Einfach mal nur gar nichts auszulösen, sondern einfach nur, hey, ich bin da, ich habe meine Erfahrung. Und I love you all, I respect you all. Ich weiss, gewisse Entscheidungen treffen, man trifft es nicht einfach aus dem Nichts.
Eben jetzt, und mit dem Hintergrund,
ja,
sind wir eigentlich schon bei der Kontroverse, ja, versteht man auch deine, ja, Teilnahme beim Marsch fürs Leben schon ein bisschen besser, mhm, und deinen Hintergrund, dass du selber auch betroffen bist, was, ja, das angeht. Wenn Ärzte, genau, gesagt haben, die sollte man eigentlich abtreiben, aber schau mal, was für ein Leben du hast ja, da können verwirklichen auf deine Art, sogar mit dieser Beeinträchtigung, ja, und viel mehr.
Ja.
Und dann nachher aber auch noch wieder bestraft worden bist für das und vom M4 Music gecancelt worden bist.
Aber auf der anderen Seite...
In dem Sinn, oder? Das ist heavy.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir haben Posts, M4 Music hat mich gecancelt, aber jemand anders hat mir am gleichen Tag die Stage gegeben, ohne dass ich überhaupt das, ja, können... Gewisse hätten gesagt, ja, das ist alles schon eingeplant. Nein. Mm. Nein. Also ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag noch am Schluss ganz spontan wird mit der Chaka Khan auf der Bühne stehen. Und «I'm every woman» singen.
Ja.
Und auch ein bisschen...
Aber das Problem ist, dass du durch das, ja, fühlt sich das Ganze ein bisschen politisiert an. Also du
es
hast im 22. im Marsch fürs Leben teilgenommen.
Es ist so schade.
Und im 25. hast du für Sam for Music auftreten, ja, und die haben dann irgendwie Drohungen bekommen, dass wenn man jemanden wie dich, ja, lässt, auftreten, der, ja, solche Meinungen vertritt, ja, dann würde es dort Tumult geben an dieser, ja, Veranstaltung. Und
ich finde es so schade.
Ja,
ich finde es so schade, auch von M4 Music, die,
ja,
in grosser Schrift schreiben, wir stehen für Inklusion. Und dann kommt eine und dann wird es gerade, ja, die ist rechtsradikal. Mir ist klar, dass auch bei einem beim Marsch Leute gibt, und ich habe auch solche erlebt, die leider mit ganz schlimmen Agendas kommen, die Hasspredigten machen und weiss auch nicht was für Zeug und die rechtsradikal sind. Und die, ich sag's mal, ich bin eigentlich hässiger auf die als auf die anderen. Aber ich habe an dem Marsch auch anderes erlebt. Familien mit Kind, auch behinderte Kind, die einfach nur das Leben feiern wollen. Und ich bin da gestanden als Musikerin mit einer Band, die hinter mir gestanden ist. Und hey, wir wollen einfach mal die Schönheit des Lebens feiern. Und nur, ich sag's mal, der Weg der Welt auch ein Statement geben, hey, you are loved. Wir müssen nicht in so einer Gesellschaft sein, wo, keine Ahnung, sich Medien bekriegt. Wir haben Krieg in Russland, in der Ukraine. Wir haben Krieg im Nahen Osten. Und jeder sagt, oh, wann kommt der Frieden? Wann kommt der Frieden? Warum machen wir nicht etwas? Yeah, und in dieser Schweiz, wo wir sicher sind, yeah, wo es gut geht, yeah, ich meine, wie tief können wir noch fallen,
ja,
dass
das
wir mit Dagi und 20 Minuten, ja, und Blick und keine Ahnung, was...
Und weißt, die
warum
Leute,
erlauben
die
wir das
cancelen, meiner Meinung nach, oder die
wirklich.
Leute, die sagen, die Veranstaltung
so
bedroht,
so
sind ja kein bisschen anders als die Rechtsradikalen am Marsch fürs Leben.
Ich
auf der anderen Seite.
Ja, ich sag
das
amix,
so sehe ich's.
Ich sage es amix, ihr Lieben, ich weiss, euer Antifundamentalismus, das ist ein löbliches Unterfangen, wenn das in einem richtigen Kontext... Aber auch ein Antifundamentalismus kann zu einem Fundamentalismus überschwappen.
Was halt also dann wirklich ein Faust aufs Auge, wenn jetzt eine Familie oder... nicht mal Familie, ich sage jetzt einfach, eine Frau entscheidet, sie will, ja, das Kind nicht austragen. Hast denn du ein Problem damit? Hast du ein allgemeines Problem mit Abtrieb? Ich glaube, es geht auch ein bisschen um das.
Weißt du was, ich schaue gar nicht um allgemein. Weil ich arbeite noch in der Spitalseelsorgerin.
Richtig, ja.
Und ich möchte aufs Individuum sehen. Wenn ich etwas allgemein sagen würde, würde ich einem Mensch selber, der Unterstützung braucht, nicht gerecht. Und ich möchte einen Mensch, der vor mir ist, unterstützen können. So, wie es auch recht ist. Und wie das ist zwischen mir und dem Mensch und seinem Umfeld.
Aber was ist einfach rein grundlegend? Es gibt ja Leute, die wirklich fundamental etwas dagegen haben und das dementsprechend auch äußern. Und das kann ich ganz klar sagen. Und ich glaube, das, das suche ich bei dir jetzt ganz ehrlich gesagt ein bisschen. Nehmen wir an, absolut heroinabhängige, todkranke Frau wird schwanger.
Ich weiß. Look.
Du weißt, das Kind wird schon drogensüchtig auf die Welt kommen. Das ist noch im ganz frühen Stadium.
Es hat auch drogensüchtige Kinder gegeben. Look, ich komme wieder auf das Individuum. Ich sage grundsätzlich, jedes Leben ist lebenswert. Das vom Kind und das von der Mutter. Ich will, dass wie die Mutter unterstützt wird. Und da muss man wirklich auf das Individuum, da kann man nicht einfach aber irgendetwas verallgemeinern.
Das Individuum jetzt entscheidet, ich will das Kind nicht austragen, oder?
Schau, wir sind jetzt nicht in einem, wir sind jetzt einfach nur in einem Fallbeispiel. Das ist nicht real. Mhm. Und ich finde, wenn man nicht mit der Realität konfrontiert ist, dann bin ich einfach nicht... Ich kann nur sagen...
Gut, es gibt so Fälle, die real sind, aber ich will
auch
überhaupt...
Nein, ich sage auch gar nicht, dass es solche Fälle nicht gibt. Ja. Aber ich möchte lieber vor so einem Fall stehen, damit ich mich auch in den Fall einfühlen kann. Weil sonst bleibe ich einfach bei meiner... Also was heisst grundlegende Meinung? Mhm. Ich sage einfach, jedes Leben ist lebenswert. Mhm. Und ich möchte, dass niemand, keine Mutter oder Kind oder irgendwer allein gelassen wird. Aber alles andere, ich möchte vor einem Fall stehen, damit ich auch wirklich mich einfühlen kann. Weil alles andere ist einfach nur ein Streit zwischen fundamental und antifundamental, rechts oder links. Und das hilft den Menschen in der Not nicht.
Hast du schon mal einen Fall vor dir gehabt oder einen gespürt, wo du sagen würdest,
nein,
in dem Fall nicht?
Nein, das habe ich noch nie gehabt. Ich wünschte auf diese Erfahrungen, sage ich mal. Deshalb bin ich auch so, deshalb bin ich in dem Sinn vorsichtig, weil ich rede, warum rede ich? Aus meiner Erfahrung und aus der Glaubensüberzeugung, die ich habe. Mhm. Aber alles Mögliche mit einem Fall. Weil bevor ich nicht bei einem Fall stande, real, was heisst real? Es gibt reale Fälle. Aber
du musst ihn erleben können.
Ich muss ihn erleben können, damit ich auch den Dialog... Und ich bin... Ich sage, nur das sage ich. Ich bin ganz sicher, 100% sicher, dass sich Wege finden können, wie Mutter und Kind unterstützt werden. Weil es hat sich einen Weg gefunden für meine Eltern, und für mich und meine Schwester ist selber eine Mami von 3 Kindern. Mhm. Und die 3 Kinder, ich meine, wir haben auch nicht gewusst, werden sie jetzt gesund auf die Welt kommen. Wir haben Glück gehabt, die sind gesund auf die Welt
kommen. Ja, aber da reden wir von stabilen Verhältnissen im Großen und Ganzen. Für Sozialfälle gibt es Auffangstellen, für finanzielle Sorge gibt es Auffangstellen.
Und das muss man stark machen.
Wir reden ja in diesen Situationen, auch vor allem, wenn eine Frau sich entscheidet, dass sie ein Kind nicht austragen will, aus welchen Gründen auch immer. Da könnte man auch sagen, es ist völlig egal, welche Begebenheit rundherum spielt. Es ist ihr Körper, sie entscheidet, dass sie will, das Kind nicht haben,
schau,
dass sie das dann auch darf. Weißt du, was ich meine?
Schlussendlich.
Das heisst nicht, dass ich... Ich sage es nur schnell. Dass
sorry.
Nicht, dass, alles gut. Nein, ich möchte einfach final nochmal schnell deine Meinung sagen. Das ist nicht ein Bernard, dass ich in dem Sinn muss in den Fall können einfühlen, um da sagen, mal, ich gebe da mein Gütesig, ich darf das machen. Sondern dass jede Frau oder Mann und Frau oder wie auch immer miteinander dürfen entscheiden, nein, für uns stimmt das nicht. Und in einem genug frühen Stadium von dieser Schwangerschaft, wo das Embryo noch nicht mal gross weiterentwickelt ist, sondern sagt, so bis zu einem gewissen Punkt darf man sagen, dass es okay ist, das nicht weiterzuführen.
Schau, ich kann dir nur das sagen, dass ich auch ein Embryo als ein Mensch gesehen mit einer Menschenwürde. Ich kann höchstens, wenn ich so einen Fall hätte, Frau über Pro und Kontras, über alles zu informieren. Ich kann ihr höchstens einfach nur sagen, das und das gibt es, diese und diese Risiken sind. Und überlegst, wir können reden, wir können alles Mögliche. Und wenn alles gesagt worden ist, kann ich ihr einfach nur am Schluss sagen, du hast ein Gewissen. Und schlussendlich, wenn ich dir alles gesagt habe und ich meine Verantwortlichkeit da habe, muss ich sie schlussendlich auch im Gewissen überlassen, weil eine Frau hat auch freien Willen und hat auch Verstand und hat auch einen Intellekt. Ich kann nur hoffen, dass sie einen Weg für sich findet, dass es gut ist und im besten Fall, dass das Kind doch auch das Leben überkommt. Aber alles andere, ja, sie muss auch vor ihrem gewissen Verantwortung stehen.
Wie oft bist du als Spitalseelsorgerin gerade vor solchen Gesprächen oder solchen Entscheiden gestanden?
Ich habe leider nie solche noch gehabt. Deshalb bin ich auch sehr vorsichtig in dem. Ich komme einfach aus meinem Grundlegenden, was ich machen würde.
Ja.
Aber deshalb habe ich auch gesagt, ich brauche halt die Erfahrung auch. ich weiss, was ich will. Mein Wunsch, dass sowohl Mutter als auch Kind lebt, weil meine Überzeugung ist einfach, dass es möglich ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nach dem Gespräch vielleicht ein paar Reaktionen geben wird. Möglicherweise auch Leute, die sich direkt bei dir melden und vielleicht auch den Dialog suchen. Bist du offen für das? Interessiert dich der Diskurs überhaupt?
Auf jeden Fall. Mhm. Nein, ich will einfach nur sagen, dass ich finde es schade, wenn ich von solchen Sachen rede, dass man gerade sagt, oh, sie hasst Frauen, sie hat kein Herz für Vergewaltigungsopfer. Mhm. Sie, ich weiss auch nicht, sie will den Frauen Recht absprechen. Nein, ich möchte keinem irgendwelche Rechte absprechen. Mhm. Weder der Frau, weder dem Kind, weder irgendwelchem anderen Mensch. Ich sage amigs, aber ihr lieben Leute, ist denn wirklich die Abtreibung das Problem? Oder ist das eine Spitze auf einem Eisberg von noch tieferen grundlegenden Problemen, die in der Gesellschaft liegen? Also eigentlich die Probleme liegen viel, viel neuer zu tiefer und viel grösser. Und dann merke ich einfach, es ist...
Ja, und trotzdem ja. Kommen es... Und dann schließen wir mit dem Thema. Ich will, das ist überhaupt nicht der Grund, warum wir da sind. Aber ich finde es wichtig, dass man das auch mal von dir kann hören kann. Weil du hast ja, wie all den anderen Medien, man kommt nie wirklich die Möglichkeit, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und das mal zu besprechen und auch deine Meinung zu hören. Und ich finde das mega wertvoll. Aber ich sage jetzt, wenn ich eine Frau wäre und ich wäre, das hast du gar noch ein super Beispiel auf den Tisch gebracht, das ich gar nicht daran gedacht habe, ich wäre vergewaltigt worden von einem furchtbaren Peiniger.
Genau.
Und ich werde nachher auch noch schwanger. Also ich trage dann sozusagen noch den Typ und das schlimmste Ereignis von meinem ganzen Leben in mir rein. Und ich werde eigentlich jeden Tag daran erinnert, in der Schwangerschaft, wenn das Kind auf der Welt ist. Nachher. Und klar, ich gebe dir recht, es kann sich aus dem Kind aus etwas Wunderschönes entwickeln und es kann auch nachher eine wahnsinnig schöne Beziehung. Man soll alle Facetten und alle möglichen Angles und so.
Oder wenn eine Frau schon als Kind zum Beispiel sagt, okay, ich kann es immer noch der Adoption fragen. Das wäre zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit.
Ja,
aber klar, da würde ich auch mal sagen, wie kannst du nur so herzlos sein? Deshalb sage ich, eins ist, was ich hoffe, was ich mir wünsche und was ich einfach nur aus meiner Überzeugung der Frau kann sagen. Aber auf der anderen Seite muss ich dann ihr auch nur sagen, look, du hast auch ein Gewissen, du hast auch einen Willen, du hast auch einen Verstand. Und hast mehr du, kann ich nicht für...
Ja. Hast du den Diskurs mit den M4Music-Leuten dort überhaupt können führen? Haben die sich überhaupt interessiert für deine Meinung, wo sie dir gesagt haben, hey, du kannst leider nicht auftreten bei uns an der Veranstaltung, aufgrund eben von dem, dass wir da bedroht werden von den Leuten, die die Meinung von dir nicht akzeptieren und da den Anlass wollen sabotieren. Hast du dagegen noch ein bisschen angekämpft oder wollen sagen, hey, was soll das eigentlich? Oder hast du das einfach akzeptiert?
Ich habe einfach Statements gemacht. Schaut, ich bin dort als Künstlerin, die Freude am Leben hat und die sich geehrt würde fühlen, weil man mich als, ich sage es mal, sehr beeinträchtigte auch, ich sage mal, inkludiert. Und auch so ein bisschen Statement, das wäre ja auch gut, der M4Music kommen. Hey, Inklusion würde da auch stark gemacht werden. Und ich habe einfach nur Statements gemacht, was. Ich respektiere alle, ich liebe alle, deshalb wäre ich nicht so wirklich stark, dass jeder in der Gesellschaft nicht allein lassen werden muss. Und ich finde es einfach mega traurig und mega schade, dass man in mich wie eine Bedrohung sieht, die ich gar nicht darstellen wollte. Irgendwann habe ich dann einfach nur bemerkt, okay, wenn es nicht mit M4Music geht, sie ist auf der anderen Bühne gegangen mit Chaka Khan, dann ist noch The Voice dazugekommen. Mhm. Und dann denke ich, okay, vielleicht. Es gibt so das Sprichwort, dass der Klügere gibt nach. Mhm. Aber in welchem Sinn nachgeben? Nicht gerade aufgeben und Kopf im Sand, sondern hey, was mache ich jetzt damit? Weil irgendwann, wenn man einfach bemerkt, okay, vielleicht geht der Diskurs nicht jetzt, aber vielleicht einmal später. Nicht Hoffnung aufgeben, aber sich auf etwas anderes zu fokussieren.
Bist du privat noch geplagt worden mit irgendwelchen Nachrichten und Anfindungen oder hast du dich von dem her auch einfach irgendwie können schützen? Nimm mir noch, da ist schon ein bisschen etwas
hineingewurzelt. Ich habe genug Outlets gehabt, auch von der Musik, auch vom Sport, auch von irgendwie, wo ich, sage ich mal, habe mich können, ich sage es mal, was heisst schützen. Dann ist auch noch der Voice gekommen und dann noch die Songs, die mir auch zugeteilt worden sind. Ich konnte nicht können, die Songs einfach selber entscheiden. Mhm. Fighter, dann Freedom, dann Rise Up. Mhm. Mit dem wollte ich auch ein Statement geben, hey, eigentlich, wir müssten uns gar nicht hassen. Und vielleicht, okay, wir haben einfach Meinungsverschiedenheiten, aber wir können uns immer noch respektvoll begegnen, dann sind wir halt uneinig. Aber wenigstens sind wir in dem einig, dass wir uneinig sind. ich sage es mal, das Einzige, was ich, und das sage ich jetzt auch in der Öffentlichkeit ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, weil ich da auch repräsentiere, weil ich für die Kirche arbeite. Ich bin überzeugte Katholikin. Das Kirche, warum haben die nicht geschrieben? Warum haben sich mir, warum haben sie sich nicht, ich sag's mal, hinter mir gestellt im Sinn von, ja, wir haben eine und eigentlich hat sie wollen, Freude am Leben verkünden, was, ich sag's mal, unsere zentrale Botschaft ist, das Leben und Auferstehung und ewiges Leben. Und keiner von denen hat mir vielleicht Vereinzelte, und ich bin diesen Vereinzelten sehr dankbar, aber ich hätte gern von der Kirche auch ein bisschen, weil die Kirche, ich sage es mal, nicht den Glauben versagt, aber die Sachen mit den Missbrauchsfällen und so und was gewisse Leute dort machen, mit dem habe ich riesen Mühe. Und ich sage das als eine, die überzeugt ist, die sagt, also Judas wird es immer geben. Jesus verlange ich wegen Judas nicht. Aber ich will auch kritisieren, dass gewisse Menschen da einfach auch falsch gehandelt haben. Ohne, dass ich irgendjemandem jetzt da abwerte. Ich meine, jetzt zum Beispiel in der Spitalseelsorge, ich muss mir auch erkämpfen, wie wird es jetzt mit mir weitergehen, mit der Stelle.
Und das aufgrund von?
Ja, aufgrund von Sachen, die ich da leider auch nicht erwähnen kann. Aber das muss nicht nur in der Kirche sein.
Deshalb aber etwas wo in der Öffentlichkeit, mit der Öffentlichkeit zu tun hat oder mehr einfach open technische Geschichten? Interne Mitarbeiterpolitik
und sag's, so. Ich sage es einfach mal so. Es gibt leider Leute in der Kirche, die gewisse Sachen predigen, aber das dann nicht machen. Und das merke ich einfach und versuche auch ein bisschen darauf hinzuweisen. Und dann heisst es ja, wir sind dafür nicht verantwortlich. Und dann muss ich sagen, doch, ihr seid verantwortlich, weil ihr seid Kirche. Und ich bin selber auch verantwortlich, wenn ich auf diese Stationen gehe. Was für ein Patient habe ich vor mir? Ich meine zum Beispiel, du hast mich auch gefragt, hast du jemals ein Gespräch gehabt mit einer, die, weiss auch nicht, Abtreibung oder Exit? Ist auch ein super Thema.
Ja.
Exit habe ich gehabt. Und da habe ich zum Teil auch nur können sagen, aus meiner Erfahrung, warum das Leben lebenswert ist. Und da bin ich sehr froh gewesen, dass zum Teil Patienten mir gesagt haben, schauen Sie, ich werde es mir überlegen. Vielen Dank, dass Sie mit mir so ausführlich gesprochen haben.
Aber auch dort, wenn jetzt jemand wirklich am Ende von allen Kräften mit 97 Tumor im Döckel drin irgendwie dort liegt und sagt, ich kann einfach nicht mehr, ich kann den Schmerz nicht mehr, ich bin nur noch eine Last für alle um mich herum, ich will gehen, oder? Dann sind wir ja ganz ähnlich wie bei der Abtreibung, einfach an der umgekehrten Seite vom Zug. Ja.
Zu dem hat es, ich sage es einmal, in meinem Fall noch nicht geführt. Ich habe einfach mal gesagt, überlegen Sie sich einfach mal, vielleicht kommt die Natur, wird Ihren Lauf schneller, als Sie denken und so. Und dann habe ich es einfach mal Sie im Gewissen überlassen, ohne dass Sie sich verzweifelt gewesen sind. Und es sind am nächsten Tag hat mir die Vorgesetzte zum Teil Feedbacks gegeben. Hey, der hat zum Beispiel den Termin abgelehnt oder wird verschoben oder der will sich es nochmal überlegen. Ja. Und so. Das hat es auch gegeben. Und dann muss ich auch noch sagen, hey, ich kann niemandem wollen, etwas reinreden. Ich habe nur meine Perspektive gesagt.
Wie bist denn du zur Spitalseelsorgerin geworden überhaupt?
Ich glaube, aus meiner Spitalerfahrung mit meinen 33 OPs und ich sage es mal aus meinem Glaubensleben und der Musik und dem Theologiestudium und allgemein, riesige Freude vom interdisziplinären Arbeiten. Und das haben wir zum Beispiel auch im Spital. Interprofessionell, interdisziplinäres Arbeiten hat sich das ergeben. Zuerst habe ich gemeint, okay, ich werde vielleicht eine akademische Laufbahn, mal schauen, was mit der Musik wird. Werde ich vielleicht in einer Pfarrei? Und dann hat sich das gerade so schön. Ich finde, kein Tag ist der gleich. Ich treffe auf so viele verschiedene Leute und es ist, ich sage es mal, eine andere Seite von einer Welt, von einer Lebenswelt, als das, was ich in der Musik zum Beispiel sehe, wo alles sehr glamorous und glorious.
Oberflächlich und ist, glaube ich, ein gutes Wort, oder?
Nicht zwingend. Nicht zwingend. Kann
superficial
sie?
Well, then,
doesn't have to be,
doesn't
though.
Doesn't have to be. Well, also, but it is in many cases. Because
in many cases it is. Aber es,
ich meine, bei den TV-Shows, wo wir dabei waren, The Voice, du, The Masked Singer, ich, weißt, sie brauchen dich heute, während 6 Wochen, Glamorous, hast du auf den Sockel gestellt, aber dann nachher, wenn es vorbei ist, ist es irgendwie auch vorbei.
Du gibst eine ganz gute Perspektive und ich glaube, da können wir uns mega ergänzen. Mhm. Du siehst das, was von außen kommt und so und was du vielleicht siehst. Und ich, mittendrin, habe nicht nur das, was von außen kommt, sondern ich reflektiere auch. Und ich reflektiere sehr viel. Und,
du meinst, das mache ich nicht?
Nein, ich will nicht sagen, dass du das nicht machst. Du hast einfach jetzt deine Perspektive von außen gegeben.
Ja. Und ich kenne es eigentlich, ich bin seit 30 Jahren in dem Medienbusiness drin. Ich weiss ein bisschen, wie es funktioniert. Und
nein,
ich kenne auch beide Seiten, oder?
Nein, aber du hast jetzt einfach mal die gegeben. Ja. Und das finde ich einen coolen Part, weil du leitest den Podcast und ich komme einfach mit mir und das passt
auch. Und ich tue es natürlich auch extra ein bisschen und ich stelle die Fragen auch ein bisschen provokativ oder zum dich ein bisschen kürzen. Und ich merke, dass du wirklich keinen Millimeter Mühe hast, da Parolie zu bieten. Und ich finde es sackstark, wie du eine Meinung hast und deine Meinung vertrittst. Und da lässt dich von niemandem und nichts Erlebtem und keine Cancellations, lässt du dich von dem Weg abbringen. Und allein das zeigt schon deine starke Persönlichkeit. Und ich bewundere das sehr. Bist du von der Kirche angestellt oder vom Spital angestellt, als Spitalseelsorger?
Es ist, man sagt, katholische Körperschaft. Also es ist so eine Zwischendings, Spital, Kirche. Weil die Kirche schafft nach einem dualen System wegen dem öffentlich-rechtlichen Status. Ja. Also es ist, ehrlich gesagt, muss ich mich auch ein bisschen drin. Was heisst einlesen? Ich kann mich so einlesen, wie viel ich will, aber der Überblick, der Durchblick haben, ist zum Teil ein bisschen schwierig.
Aber wer gibt dir den Auftrag und sagt, du, heute ist Frau Meier, Station B47?
Also wir haben unser Team, was von der Kirche ist und von der Spitaldienststelle ist auch jemand drin. Mhm. Und wir haben einfach mal unser Bettenhaus und ich weiss, ich kann die und die Stationen, ich mache mir die Liste. Und dann frage ich andere vom Team, hey, sollte ich von euch noch was übernehmen? Oder übernehmt ihr irgendetwas, was ich nicht sollte? Oder wie sieht es so aus? Und dann können wir uns so absprechen und aufteilen.
Und das ist immer im gleichen Spital?
Das ist immer im gleichen Spital.
In Dietikon, oder wo ist das?
Nein, ich darf leider
nicht sagen, wo ich
arbeite.
Absolut, sonst kommen alle dann auf einmal, stehen 500 Leute vor dem Spital. Und Bernardo, jetzt ist fertig, Seelsorge, jetzt sing uns noch etwas vor, bitte.
Also ich finde, es ist eine coole Mischung. Ja. Ich bin auch für
und
Spital...
singen tust du sicher auch für die Leute zum Teil?
Ja, das hat es auch gegeben. Ja. Also Weihnachtsveranstaltungen oder Osterveranstaltungen. Jetzt den Ostersonntag haben wir auch wieder was. Also es ist auch mit Musik und die Leute schätzen sehr Pflege. Also ich werde immer wieder angesprochen von der Pflege und vom anderweitigen Personal. Hey, wir haben dich im Fernsehen gesehen. Hey, wir haben dich auf Insta gesehen. Hey, wir haben dich... Das ist so cool, dass du da schaffst. Oder weiss auch nicht. Ich finde, weil irgendwann, wo ich bemerkt habe, okay, I tasted fame.
Mhm.
Und dann denkt man sich, ist das denn wirklich das? Werde ich dann wirklich nur Musik und nichts anderes? Also ich bin ehrlich gesagt mega froh, dass ich noch Musik habe und noch Studium habe und noch den Sport habe. Und weil ich finde, dass das Ganze, ich komme zurück zum ganzheitlichen Bild, was ich bei anderen vielleicht nicht sehen kann, wenn ich sie kennenlerne. Mhm. Aber was ich bei mir möchte haben, weil das eine unterstützt das andere. Und deshalb... Der Regenbogen ist für mich ein sehr tragendes Symbol, weil jede Farbe hat seinen Platz.
Jetzt gerade, wo du den Regenbogen natürlich erwähnst, würde es mich natürlich extrem reizen, dich als lebende Christin oder eine Katholikin zu fragen, was du zu dem Thema Regenbogen sagst. Die ganze LGBTQ+.
Ich bin mir da ehrlich gesagt immer noch am Erfahrungen sammeln. Ich kenne einige Leute, die zu dieser Community dazugehören. Unglaublich liebe Leute. Und ich sage einfach, okay, ich vertrete wohl ihre Lebensweise nicht. Aber ich will sie als Menschen, als ganz liebe Menschen respektieren. Und auch wieder kann ich nur sagen, Leute, ich kann euch meine Perspektive geben, was ich dazu halte. Und wenn ich alles gesagt habe, ihr habt auch ein Gewissen. Und ihr habt auch einen Willen und ihr habt auch einen Verstand. Weil, wer bin ich, dass ich irgendjemandem etwas aufzwinge? Ich bin einfach nur da, um meine Erfahrungen mitzuteilen.
Aber das würde implizieren, dass der Lifestyle oder die
es ist einfach,
Art von Leben gewählt ist und nicht in dem Sinn gehen. Also das wäre jetzt, jetzt müssen wir mega aufpassen, weil ich weiss, das könnte
also, dass man damit geboren wird oder
ja,
gewählt?
Ja, genau. Also, wenn du sagst, ihr habt auch ein Gewissen, das heisst, ihr wisst eigentlich, sag jetzt, dass homosexuelle Beziehung oder Ausrichtung falsch ist, aber ihr habt euch für das entschieden und eigentlich ist das nicht so.
Ich stelle denen nicht unter, dass sie es wissen oder nicht wissen. Also Gewissen ist jetzt, ich sage mal auch ein kleines Wort, wo ich, mit Willen, mit Verstand, ob das jetzt geboren ist oder nicht, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich kann einfach nur sagen, okay, ich vertrete nicht das, was ihr erlebt, aber das heisst noch lange nicht, dass ich euch jetzt ausgrenzen werde, nur weil ihr das seid, was ihr seid. Ich bin einfach wieder anderer Meinung.
Ist das etwas, was du schon vom Elternhaus mitbekommen hast? Die Religion auf jeden Fall, aber du hast auch kroatische Wurzeln. Wie stark sind die in dir verankert?
Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo... Also, unsere Eltern sagen von mir und meiner Schwester, wir sind zum Glauben gekommen. Wir durften alle möglichen Fragen stellen. Und ich habe zum Glück schnell bemerkt, dass es wird nicht einfach nur gesagt, das macht man einfach so. Das höre ich leider von so vielen Leuten, mit denen ich halt rede, ja, wir haben müssen und man hat es gemacht und aus irgendwelchen Gepflogenheiten. Nein, also... Ich finde, Überzeugung zählt und Gepflogenheit einfach nur so draufgeklebt, das kann ich auch nicht vertreten. Also,
sind deine Eltern zum Beispiel gleich religiös, wie du bist? Oder gleich orthodox? Oder zum Teil fast schon fundamental, wie du es bist?
Ich weiß es nicht. Ich sage einfach, jeder hat ihren Glaubensweg.
Du weißt doch, wie deine Eltern die Themen... sehen, wie du sie siehst, oder Manuela, die Themen, wer teilt ihr das? Oder haben ihr dort
auch Diskurs? Wir teilen es auf jeden Fall. Wir teilen viel dialogisieren, wir teilen uns viele Fragen stellen, wir teilen viel reden und ich meine, ich bin froh, dass wir wirklich in einem lebendigen Dialog können sein können. Und ich meine, Mutter hat zum Beispiel auch mal gesagt, wie, ja, das, was ich vertritt, ist, was ich vertritt. Und schlussendlich kann sie auch nur denen sagen, schau, also eigentlich bin ich an einer anderen Überzeugung aus dem und dem Grund. Aber auch wieder, wenn wir alles gesagt haben, die Freiheit des Menschen. Aber was ist Freiheit? Also Freiheit ist auch ein riesiges Wort. Ist es das zu machen, was man will? Ist es das zu machen, was gut ist? Was ist es? Es ist so ein Dialog, der einfach nie ein Ende hat. Und deshalb macht es eben so spannend.
Hast du das auch schon mega früh gemerkt in deiner Kindheit? Du hast gesagt, du sagst so die lebende kleine Enzyklopädie gewesen. Oder du bist immer am Lesen gewesen und dich am Interessieren für so Themen. Ist das etwas gewesen, was da schon dich sehr früh gefesselt haben, weißt du, wenn so andere,
nicht als, nicht
andere
als Kids Kind
mit Barbie oder irgendwie mit der Playstation rumgegeben.
Ich habe auch mit Barbies und mit Plüschtieren gespielt. Ja. Also sehr lang sogar. Mhm. Also nein, ich habe mich mit diesen Themen habe ich mir erst später, also früher hat es angefangen mit Sachen aus der Tier- und Pflanzenwelt und ich so, oh, ich möchte so gerne Biologie studieren. Dann später ist Physik und Geografie und Länderkunde und Geschichte und so. Und dann hat sich aus das, es hat alles sehr naturgebunden angefangen. Und einfach nur die Schönheit, was es nicht alles da aussen gibt, ob auf der Erde oder im Weltall. Und ja, einfach die was heisst Ganzheitlichkeit? Schlussendlich können wir das Ganzheitliche nie einfangen, weil es ist, ich sage es auch, die Wahrheit ist etwas so Grosses wie ein Meer. Und das Meer kann man nicht einfach so in ein Becherchen schütten. Oder die Wahrheit ist wie eine Quelle. Man muss nicht traurig sein, dass man nicht die Quelle kann ausschöpfen, sondern eher aus dieser Quelle kann man immer wieder trinken.
Eine Philosophin bist du auch noch zu allem an.
Yes.
Und eine Sportlerin auch, weil Sport hast du jetzt auch recht viel erwähnt. Was treibst du für Sport?
Langstreckenlauf, Schwimmen und jetzt im Winter möglichst viel auf den Ski. Wobei, Winter ist jetzt auch vorbei.
Ja, hoffentlich irgendwann mal. Immer wieder die kleinen Rückschläge, die nicht so sicher sind. Wie muss ich mir das vorstellen? wie du das machst, Langstreckenlauf?
Also wenn ich mit jemandem rennen gehe, haben wir ein Bändchen und mit Schlaufen an beiden Enden und dann immer so uns dranheben und sind wir im Kontakt.
Und jetzt aber Skifahren?
Skifahren sind wir über Funk verbunden oder über Lautsprecher, da gibt es verschiedene Techniken. Wenn wir frei fahren, dann fährt der Guide hinten rein und ich voraus und ich werde einfach angewiesen, wo es durchgeht. Und wenn wir aber durch Stangen fahren, dann bin ich praktisch in der Spur vom Guide.
Ja.
Und dann höre ich einfach vom Lautsprecher her, welche Richtung der geht und gibt mir einfach Anweisungen.
Und Bodenwellen und all das Zeug, wird das alles noch mitteilt? Oder musst du das selber rausgespüren?
Zum Teil. Also es ist wirklich so ein Gemisch.
Bist du eine gute Skifahrerin?
Ich bin eine leidenschaftliche Skifahrerin.
Also sagst du eine gute, nicht Manuel ab.
Ich bin eine leidenschaftliche Skifahrerin. Nein, ich kann gerne alle möglichen...
Du bist eine riesen Sportkanone noch zu allem.
Also ich finde, Sport habe ich irgendwann einfach bemerkt, okay, weil da bin ich auch ein bisschen gerügt worden. Hey, du bist doch Musik und du bist doch nicht im Leistungssport. Mhm. Warum machst du so viel Sport? Ich sage einfach, hey, es geht nicht nur einfach nur um ein Hobby, sondern um «it's my life». Also, wenn es mir sehr schlecht geht, sage ich immer, Sport ist einer der besten Antidepressiva, die es gibt.
Hat der Loco Escrito eben nicht gesagt. Den kennst du wahrscheinlich, den Musiker, gell? Ja, was? Erzähl.
Nicht vom Loco Escrito, aber einfach, ich bestätige einfach wieder, dass Sport eines der besten Antidepressiva
ist. Aber jetzt beim Loco Escrito hast du gerade noch kurz Pause gemacht und ein bisschen, hast du eine Geschichte mit dem? Oder?
Nein, habe ich nicht.
Findest du ihn gut? Oder? Oder findest du ihn nicht gut?
Nein, ich finde einfach die Vielfalt von der Musik. Loco Escrito kenne ich jetzt musikalisch eher ein bisschen weniger.
Ja.
Aber weil ich halt querbeet in so vielen Sachen bin.
Aha.
Nein, musikalisch.
Ich habe nur gedacht, wenn du jetzt so eine Pause gemacht hast, vielleicht habe ich etwas
Nein,
falsch
aufgeschnuppert oder so. Nein, ich hätte jetzt, weiß auch nicht, Loco Escrito hätte ich... Okay, der hat anscheinend... auch die gleiche Meinung zu Sport wie ich, sag ich
ja,
mal so.
Und hat auch. Also hat sich sehr offenbart und geöffnet im Podcast. Vielleicht gibst du mir mal eine Chance und hörst du, das ist noch speziell,
absolutely,
was er alles durchgemacht hat. Und auch, eben,
also betreffend deine Podcast-Episode, muss ich schon sagen, also die mit dem obergeilen Oberpsychologen.
Ja, mit dem Plischi,
yes! Aber der ist so gechillt. Oder auch mit dem Andreas Ricci von Plüsch.
Ja, mit dem Ricci, ja.
Wow, ganz, ganz eindrückliche Episode. Und ich meine, wie er sich da so geöffnet hat, betreffend Social Media und weiss auch nicht, was für Zeug, mit Neid und hey, eigentlich bin ich mega glücklich, weil ich also so viel erreicht. Denke ich, hey, es braucht so Leute, die so etwas sagen. Es braucht so Leute.
Bevor wir zum Thema Social Media kommen und wie du zu dem stehst, weil du bist ja jetzt seit der Voice natürlich auch extrem gross und erfolgreich unterwegs auf deinen Social Media Kanälen, auf Instagram vor allem, hat es mich noch schnell Wunder genommen im Sport. Also, wie ambitioniert bist du denn dort, wenn man schon eigentlich fast von Spitzensport redet?
Ich wollte als Teenagerin in Leistungssport. Aber einerseits, wenn du wirklich willst, an die Paralympics beim Marathon, vergiss die Skiferien wegen der Verletzungen.
Oder
umgekehrt. Und irgendwann denkt man sich, hey, nein, und noch mehr irgendwelche
Ärzte. Aber machst du einen Marathon? Also hast du einen gemacht?
Ich habe beim Zürich-Marathon mitgemacht.
Ja.
Ich renne selber, ob jetzt mit dem Guide von Plussport.
Aber hast du einen abgeschlossen? Also hast du 42 Kilometer gemacht?
Ich habe tatsächlich einen 10-Kilometer-Lauf gemacht.
10-Kilometer-Lauf,
weil ich damals mich von einem Rippenbruch erholen war und das auf der Ski. Es war ein Skiunfall.
Darum sagen sie, du darfst nicht Skifahren.
Ja, eben. Und dann ist mir so bei dem 10-Kilometer-Lauf eingefahren, hey, nein, also, sogar wenn ich im Leistungssport wäre, was würde ich jetzt machen? Also jetzt habe ich fast wirklich so wie the best of both worlds.
Aber was sind so deine Distanzen, wo du normalerweise gehst, joggen, laufen?
Hey, also...
Machst du so 5K oder 3 oder 10 am Mix?
Nein, ich kann es gerne lang. Ich kann es gerne lang. Ich habe gerne wirklich so Halbmarathon-Geschichten.
Und schaust du auf die Pace und alles? Ist das wichtig für dich?
Weißt, im Moment schaue ich einfach nur, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich einfach mega cool an, dass ich mich bewegen kann, dass ich mich steigern kann, dass ich an der Fitness arbeiten kann. Dass ich habe einfach die Strength of Body and Mind. Dass man sich einfach stark und lebendig und frei fühlt. Also Sport ist für mich wirklich so ein bisschen wie ein Freiheitsgefühl, was mir die Bühne nicht bieten kann. Auf der anderen Seite habe ich eine gewisse Tiefe auf der Bühne, die mir der Sport nicht bieten kann.
Ja, und Musik ist auch gibt nochmal eine Dimension, die dir nichts auf dieser Welt geben kann. Ich meine, Musik ist etwas vom Bereichendsten, was es überhaupt gibt. Das schönste Geschenk, wo einem, wenn man beim Religiösen wenn bleiben, einem Gott oder sonst irgendein Universum geschenkt hat. Das ist
Gott, ich sage, ich sage mal, ob ich jetzt eine intellektuelle Arbeit mache oder Sport oder Musik, alles hat eine gewisse Facette, die ich gerne zusammen sehe, wie ein Puzzleteil oder eben wie eine Farbe vom Regenbogen.
Würdest du dich als eitel bezeichnen? Weil du hast vorher gesagt, ich muss so und so aussehen und meine Homen schön sind. Und so. Ist das noch wichtig? Oder auch wie andere Menschen aussehen in deiner Vorstellung? Ist dir das wichtig, wenn du dir das Bild malst oder diese Vorstellung hast?
Ich habe lange dem keine Beachtung geschenkt, bis nicht irgendwann mir an einer Veranstaltung war, wo recht viele Sehbeeinträchtigte waren, mitunter auch eine Kollegin, die blitzgescheide ist. Aber dann habe ich zu hören bekommen, die Arme, wie tut sie sich überhaupt anlegen, die ist ja komplett unpflegt. Und dann denke ich mir, danke, dass du mir das gesagt hast, weil was für ein Bild tut man auch geben als ein Sehbeeinträchtigter? Klar, wenn ich jetzt nur aus meiner Perspektive, denkt man sich, okay, eigentlich, ich sehe es ja nicht, es könnte mir egal sein. Aber auf der anderen Seite, wenn man in der Öffentlichkeit ist, dann was für ein Bild gibt man von sich? Und dann ist es mir wichtig, nicht wegen der Anerkennung von den anderen, sondern einfach auch nur zu sagen, hey, Leute, auch wenn sich zum Beispiel ein Sehbeeinträchtigter ein bisschen stylt. Mit dem Styling gibt man auch ein bisschen ein Statement. Also ich finde es doch schön, also wenn ich sehen könnte, fände ich es auch angenehmer, wenn ich etwas Schönes oder, was heisst Schönes? Also einfach gepflegt, super, weisst, anschauen als irgendjemand, der da sich gehen lässt. Und dann fragt man sich, okay, was für ein Bild gibst du von dir? Weil wie im Innen, so im Außen oder wie im Außen, so im Innen.
Hast du irgendwann so als Teenie vielleicht auch so Body-Image oder vielleicht auch, wie es viele andere Teenager haben, Essprobleme gehabt oder sonstige Sachen, die die Richtung gegangen sind?
Nicht in einem, was weiß ich, für dramatischem Masse. Es hat schon ansatzweise gegeben, wo irgendwie es geheißen hat, blind und blöd und vielleicht auch fett oder keine Ahnung was. Also ich habe Phasen erlebt, wo ich rundlich gewesen bin. Ich habe auch Phasen erlebt, wo ich fast gar nichts gegessen kann. Aber das ist jetzt, ich sage es mal, das nicht Essen ist nicht wirklich vom Body Image gekommen, sondern eher aus gewissen anderen, sag mal, Problem. Zum Beispiel, ich war traurig, weil ich in der Schule gemobbt worden bin und deshalb war mir nichts mehr fein. Oder so. Es hat ansatzweise hat es Zeug gegeben, aber jetzt nicht in dem Mass, wo ich müsste sagen, okay, keine Ahnung, ich schäme mich von meiner selbst oder irgendwie. Vor allem, wo der Sport reingekommen ist, dann fühlt man sich einfach fit, man weiss, man ist fit und dann tut sich das automatisch irgendwie auf den Körper wie übertragen und lernt man auch ein bisschen auf den Körper hören, lernt man ihn kennen. Ja. Und man, findet den Rhythmus.
Und mit der Stimme und dem Fernsehauftritt kommt dann sicher auch so ein gewisses Selbstvertrauen dazu. Auch ein Wissen, ich kann ein Geschenk, ich kann eine Gabe, ich kann Menschen glücklich machen. Ich kann auch eine Voice, nicht nur im Übertragen oder im wörtlichen Sinn, auf der Bühne als Sängerin, sondern eben mit deiner starken Persönlichkeit auch. Wie ist es denn mit den Buben und so? So ein bisschen Dating und Liebe. Und das muss jetzt auch noch. Also ist sicher auch noch speziell auch für einen Partner für dich. Was
ich kann. Ja. Also in ansatzweise. Also was heisst ansatzweise?
Ja, das musst du sagen.
Es gibt. Es hat junge Männer gegeben, die ich sympathisch gefunden habe. Ich habe Glücksgefühle in Gegenwart gewisser Männer verspürt. Das hat es gegeben. Ich habe es irgendwie, ich weiß es auch nicht, warum mich das dazu bewegt hat, nicht wirklich das offen kommuniziert, weil ich kann mich auch nicht irgendwie wollen, irgendwelche Gefühle reinstürzen.
Mhm.
Weil Gefühle sind eins, aber Gefühle, merke ich selber, kommen und gehen. Und irgendwann habe ich dann einfach bemerkt, okay, es ist nicht das. Und bin ich sehr froh gewesen, dass ich gewisse Sachen einfach, ich habe zum Teil einfach offen bekundet, ich möchte dich gerne besser kennenlernen, ich finde dich sympathisch und einfach mal so, mal diesen Schritt. Mhm. Ich habe dann gar nicht irgendwie gesagt, okay, eine Beziehung, wobei ich mir vielleicht im Insgeheimen gedacht habe, vielleicht könnte es zu einer Beziehung werden, aber
zuerst brauchst du kennenlernen. Hast du noch nie eine gehabt? So richtige?
Nein.
Nicht?
Nein, ich habe irgendwie auch nie ein Bedürfnis gehabt.
Mhm.
Also,
kein Bedürfnis gehabt?
Nein, weil ich glaube, ich habe einfach Priorität noch jemand anders gesetzt. Mhm. Erstens, wo ich dann in Teenie-Alter gekommen bin, ist es so geheißen, oh, jetzt mit der Schule, zuerst will ich mich einfach beweisen, dass ich ein bisschen mehr bin als nur blind und blöd. Und dann bin ich da gekommen, da angekommen und hey, wow, jetzt habe ich das entdeckt, was mir gefällt und das entdeckt, was mir gefällt. Und mittlerweile bin ich einfach mega froh, dass ich meine Freiheit habe.
Aber die Gefühle an Liebe und Sexualität und so wollen entdecken,
ja.
Das ist doch sicher auch etwas, was in dir dann als Teenager dann irgendwann mal angefangen hat. Kützeln und Angebot in dem Sinn aus der Männerwelt wird es ja auch nicht gemangelt haben, schätze ich jetzt.
Weißt, ich glaube, ich habe einfach so derart mich auf anderes fokussiert, ja, dass das mir gar nicht irgendwie eine Priorität war.
Nicht Priorität, aber irgendwann mal kommt das ganz natürlich auf. Oder hast du das dann so wie bewusst weggedrängt?
Nein, ich habe es nicht bewusst weggedrängt. Ich habe mich schon damit, ich sage es mal, auseinandergesetzt, mich sehr viel eingelesen und habe mit der Mutter und mit der Schwester auch kommuniziert und ich weiß auch nicht was. Also wir haben auf jeden Fall kommuniziert in einem Mass, wo, okay, es ist nicht irgendetwas, was wir müssen, tabu und verstecken oder so. Und ich glaube, es war einfach normal gewesen. Und für mich ist es dann einfach klar gewesen, hey, alles okay, wenn irgendetwas kommt, aber was sind eigentlich so meine Ziele? Meine Ziele sind, dass ich die Schule fertig mache, dass ich entdecke, was für sonst Leidenschaften habe. Und falls es zur Beziehung kommt, okay, dass sie stabil ist. Und ich meine, ich sehe das zum Beispiel bei der Schwester. Sie hat mit der Zeit hat sich die Beziehung mit ihrem Mann ergeben. Und die haben drei Kinder zusammen, die sind verheiratet. Und ich habe auch ein bisschen abgeschaut, okay, wie ist jetzt die Beziehung von meinen Eltern untereinander? Und da hat es auch, ich sage es mal, ein Kommunizieren gegeben. Und ich glaube, habe ich einfach so ein bisschen wie mit der, nicht gerade Muttermilch, aber mit dieser Atmosphäre mitbekommen. Schau, stürzt sich nicht in etwas rein, warten, reflektieren, bedenken. Also es hat sehr viel auch mit Reflektieren zu tun. Und du musst einfach mal mit dem Gefühl auch ein bisschen sitzen. Wie fühlt sich das an? Was bewegt sich? Und ich habe viel geschrieben. Ich habe unglaublich viel geschrieben.
Ja.
Und ich habe bemerkt, dass gewisse Gefühle, die mir, ich sage es mal, vielleicht bei anderen Frauen, die zur Sexualität führen, mich hat es in die Kunst geführt.
Mhm.
Mich hat es in die intellektuelle Arbeit geführt. Mich hat es, wie als ob die Sexualität oder das sich vereinigen vom Männlichen und vom Weiblichen und ein neues Leben entsteht, dass die Lebenskraft hat sich bei mir einfach in etwas anderes entwickelt. Okay, was ist auf einer geistigen Ebene, auf einer emotionalen Ebene, auf einer Ebene, okay, was entsteht? Entsteht vielleicht eine Seminararbeit im Studium oder ein Song oder ein Vortrag oder irgendwie ein Gedanke, den ich einfach mal ins Tagebuch schreibe oder irgendwie, hey, eine Erfahrung, die ich vielleicht mit jemandem anderem teile. Also, du
wirst wahrscheinlich auch aus der Religion heraus sowieso zuwarten, bis dann das Ganze ehelich zuerst noch verbündet wird. Und, oder? Aus dein, so wie ich das ein bisschen rausgespüre, aus deiner
Ehe. Ich tue mich gar nicht mal auf eine Ehe jetzt fokussieren. Ja. Ich,
aber ist das etwas, wo du nicht sagst, irgendwann einmal, wenn ich dann so weit bin, oder wenn ich, wäre das etwas, was ich eigentlich will, oder eben ein neues Leben kreieren, wie das ja eigentlich auch im Sinn ist.
Mir fehlt nichts, jetzt so im Single-Leben. Ich fühle mich wirklich glücklich.
Kann dir auch nichts fehlen, was du noch nie gehabt hast? Bernardo, musst du dich mal ein bisschen auf den Test
auswagen. Hey, aber ich finde, if some things work, don't try to fix it if it's not broken.
No, absolutely. Und übrigens, why is your English so good?
Why?
Das haben wir auch noch gefragt. Hast du American Einfluss noch in deiner Familie oder so?
Meine amerikanischen Einflüsse aus meiner Familie? Nein, habe ich nicht. Also,
but your English is perfect.
Ich höre immer wieder zu hören, bist doch nicht so überheblich mit dem Englisch. Mm-hmm. Ich sage, also wenn ihr würdet fühlen, was ich fühle, wenn ich Englisch rede oder wenn ich Englisch denke und Englisch schreibe, ihr würdet mich nie überheblich nennen. Ihr würdet einfach sagen, hey, die Frau hat eine Herzenssprache und die ist einfach Englisch. Mhm. Ich wollte zuerst meine Masterarbeit auf Englisch schreiben, haben sie mir gesagt, nee, no go. Mhm. Du bist da an einer deutschsprachigen Universität. Ja, super. Ich kann aber englische Literatur lesen, das war ja super. Und dann habe ich irgendwie geschafft, meine Masterarbeit auf Deutsch schreiben, aber wenn ich jetzt das würde auf Englisch übersetzen, da würde ich noch viel mehr von meinem Charakter zum Zug kommen, weil ich glaube, es hat auch ein bisschen mit der Musik zu tun.
Absolut.
Weil ich von einer ganz besonderen Mischung aus Musik beeinflusst bin.
Was heisst das, eine besondere Mischung von Musik?
Ja, Soul, Gospel, Funk, R&B, Blues, Jazz, mittlerweile auch Klassik, instrumentalmässig und sonst auch viel Instrumentalmusik aus, ich sag's mal, anderen Kulturen, vielleicht der irischen. Mhm. Tut mich auch mega antun. Mhm. Country, Rock, Rock'n'Roll, also es ist sehr querbeet, weil für mich sind verschiedene Musikstilrichtungen, verschiedene Lebenslage, Gefühle, Emotionen, Befindlichkeiten darstellen. Aber also Musik, jeder Musikstil hat auch eine gewisse Symbolik.
Absolut.
Für mich.
Und du hast dann so das Englisch und die perfekte Aussprache, wie du sie hast, hast du durch die Musik gelernt? Also du hast nicht irgendwie mit jemandem dass das Englisch gehört und mit auf den Weg bekommen, in dem Sinn.
Einerseits durch Musik, andererseits auch
Fernsehen und so wahrscheinlich, ja.
Hey, in Kroatien haben wir haben Film und Serie im Original.
Genau.
Aber kroatische Untertitel ist zum Beispiel drunter und so. Und zum Teil wird mir auch vorgelesen, oder im 2004, damals ist «Findet Nemo» auch noch so.
Yeah.
Also ich war eine Zeit lang ein riesen Fan von «Findet Nemo», dass es fast krankhaft war, wie Fan ich. Und dann habe ich das auf Deutsch geschaut und auf Englisch geschaut. Und ja, auf
so lernen die meisten Leute am besten. Ja. Du kannst französisch Fernsehen schauen, ein Jahr lang der Kostsprache.
Und
Herr Watzkanisch kannst du in dem Fall auch. Natürlich, oder?
Hrvatski.
Hrvatski. Hrvatskanisch, wenn man das sagt.
Hrvatskanisch. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal von dir gehört.
Ich verstehe
super, ich kann kommunizieren, aber das Englisch kommt mir ehrlich gesagt fast ein bisschen...
Kommt einfach. Natürlich. Also, wie ist der Voice eigentlich gekommen? Ist das deine Idee gewesen, dort mitzumachen? Oder bist du angefragt worden? Manchmal kommen jetzt auch ein bisschen Leute casten und so hinter den Kulissen.
Redest du jetzt von 2018 oder von 2025?
Ich rede jetzt von 2018. Weil 2025 ist eigentlich klar, weil dort hat man dich ja dann schon auf dem Schirm gehabt.
Ja, genau. Nein, 2018 war effektiv, hat mich die Manuela vor dem fertigen Fact gestellt. Hey, wir gehen auf Stuttgart. Also, und dann im Auto hat es geheißen, du gehst zu The Voice. Denke ich mir, eigentlich habe ich nicht so einen riesen Bock auf Castingshows, aber wenn ich jetzt schon mal dort bin, schaue ich jetzt mal, was für Songs kenne ich? Mhm. Da habe ich ein paar Songs effektiv gehabt und hey, die finde ich cool, die tue ich einfach mal vortragen. Und ja, dann hat es einfach zur Voice geführt und es war eine nice Zeit, recht intensiv.
Und jetzt 2025, eigentlich fast noch die grössere Zeit mit der...
Mit allem drum und dran.
Mit allem drum und dran, mit einem riesen Erfolg. Auch deine Coaches, Michi Beck von Tafir, oder?
Das sind so gute Leute.
Das sind Legenden, wo dort Musik-Superstars so und coole Jungs, absolut.
Coole Jungs, wirklich.
Erzähl von dem Erlebnis. Du bist auch noch mega enttäuscht, dass es nicht ganz fürs Krönli gelungen hat am Schluss.
Nein, es ist eine Intensität anderer Art, weil immerhin 7 Jahre sind praktisch zwischen 2018 und 2025 halt vergangen und ich habe mehr Lebenserfahrung gehabt und ich habe mehr also das Bewusstsein gehabt, okay, wir sind jetzt nicht Schauspieler und das Fernsehen will uns wegen der Show in gewisse emotionale Situationen ein bisschen reinbegeben, so ganz provokativ. Und wie tue ich jetzt mich dem stellen? Habe ich einerseits auch wieder ein mega cooles Lernfeld gehabt, Erfahrungsfeld. Andererseits unter den Kandidaten, vor allem im Team, haben wir es wirklich super gehabt. Wir haben zusammengehabt. Und das Finale, am Schluss habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen allein gefühlt, weil ich doch die Einzige von Fanta, also von der Fantas war, wie das Team repräsentiert hat. Und dann habe ich halt umso mehr halt auch für... Aber dann sind Vereinzelte aus dem Team gekommen und mich unterstützen, für mich fähnen. Und ich habe eigentlich eins allein gebangt. Okay, sieben Finalisten. Ich hoffe, ich bin nicht gerade siebte. Dann irgendwie siebter Platz. Okay, ich bin es nicht. Sechste, nein, ich bin es nicht. Fünfte, ich bin es nicht. Vierte, okay, jetzt will ich mal chillen. Und dann ist mein Name aufgetaucht, denke ich, alright. Ich bin aus dem Vertrag draußen, aber eine gewisse, ich sag's mal, Position ist da. Ist eigentlich eine recht eine nice Position. Und jetzt ist das ist nicht der Final Verdict, sondern einfach mal Ausgangslage. Okay, jetzt habe ich eine andere Ausgangslage. Was mache ich jetzt mit der?
Ja, für viele, die bei diesen Casting-Shows mitmachen, ist es fast dankbar, wenn sie nicht gewinnen am Schluss. Fast noch ein bisschen mehr Freiheit haben und dann auch. Die Grossen in der Schweiz, wenn du darüber lässt, wer da alles Karriere gemacht hat, ist niemand von denen, die am Schluss die Music Stars und Voice und so weiter gewonnen haben, wenn es mir recht ist. Aber ist seitdem extrem viel abgegangen. Wir haben vorher Social Media angesprochen. Kommst extrem viele Anfragen über. Vielleicht auch Dudes, die in deine DMs reindroppen und sagen, hey, ich wäre eigentlich der Typ, oder dich könntest verlieben. Oder Collab-Anfragen musikalisch und so. Was hat sich da alles da?
Es ist, ich sag's mal, ein guter Mix. Einerseits, es wird sehr viel kommuniziert und gemacht und geredet und getan, was noch anstehen könnte. Gewisse Sachen sind auch am Arsch da. Und zwar ein kleiner Hinweis.
Ja, es Duett.
Ich sage nur so viel. Ein Duett mit einer ganz interessanten Person. Und wenn wir Glück haben, wird es bald auch zu einem Song-Release kommen.
Okay.
Mehr darf ich nicht sagen.
Interessante Person. Lass mich schnell raten. Nein, Meter groß und hat blonde Haare.
Ich sage nichts, weil sonst spoil ich einfach mal alles. Nein, es ist ein guter Mix. Einerseits, es sind recht viele Projekte sich am Auftun. Was am Schluss jetzt wird oder nicht, das wird sich jetzt zeigen. Andererseits habe ich auch immer noch die privilegierte Position, dass ich immer noch Zeit habe für das, was ich sonst noch außerhalb der Musik gerne habe. Also jetzt im Moment bin ich in einer recht, was heisst entspannte Situation? Es ist so eine Gleichzeitigkeit von angespannt und doch entspannt. Ich sehe sehr viel in Gleichzeitigkeiten. Und auch gewisse Sachen, die gegensätzlich sind, gleichzeitig sind, weil es einfach koexistieren darf, wie Tag und Nacht.
Und ich frage mal schnell die Manuela, also aus dem Off. Ist spürbar, dass da wirklich extrem viele Sachen reinkommen seit dem Auftritt in Deutschland jetzt im 25, oder ist es einigermaßen aushaltbar? Wirklich Tag und Nacht da. Und du hast ihr auch alles weitergegeben? Oder du hast sie nicht von Sachen schützen oder gewisse Dödelsachen, die reinkommen, gibst du auch weiter? Sie soll alles wissen.
Nein, ich finde es auch gut so. Also,
was ist so ein bisschen die unangenehme Seite oder etwas, wo Unangenehmes, was reinkommen ist, wo nicht so geil ist?
Nein, unangenehm eigentlich nicht. Es ist halt immer wieder so ein bisschen Spannung. Wie organisiere ich mich jetzt mit all dem Drum und Dran?
Ja, was wäre der Wunsch, wenn du jetzt in einem Jahr fährst, wenn all deine Träume in Erfüllung gehen, bist du dann noch schnell mal aus der Kirchenseelsorge am Spitalbett draussen und absoluter Superstar auf der Bühne mit der Christina Aguilera und was haben wir vorher gehabt? Lauryn Hill, Everything is Everything.
Also ich finde sicher mal ein Duett mit all denen zu machen, also wäre ich schon noch mega cool. Andererseits denke ich...
Das ist Manuela, glaubst du, da. Noch das Telefon mit der Lauryn Hill.
Ja, geil, machen wir das unbedingt. Und mit der Christina, mit der Mariah und Whitney ist leider auch nicht rum, Prince ist leider auch nicht rum. Nein, also... Boah, jetzt muss man Gas geben, weil sonst der Stevie Wonder... Also ja, Stevie Wonder würde ich auch extrem gerne. Also, weil der hat mich wahnsinnig inspiriert, dass ich im Erwachsenenalter habe mir gedacht, hey, du singst, du schreibst Songs. Warum willst du nicht einfach mal Instrumente angreifen? Und jetzt entwickelt sich einfach immer eine größere Passion für Klavier und für Gitarre. Wobei jetzt, wie man sehen kann, mit einer leider ein bisschen verletzten Hand...
Ich wollte auch fragen, was ist da passiert?
Ach, ein doofer Sturz. Ich sage nicht weiter. Es ist nur ein verstauchter Daumen, aber der braucht jetzt ein bisschen... Ja, okay. Gerade heute Morgen haben wir bemerkt, beim Nägel lackieren und beim Schleifen, oh, nicht so viel bewegen, das braucht doch ein bisschen länger Zeit als gedacht.
Aber wenn es langsam verstaucht ist, dann ist es in ein paar Wochen wieder gut, hoffentlich.
Ja, ja, nein, es ist... Es braucht
und du hast schon ganz anders hinter dir mit 33 Operationen.
Also, Wahnsinn. Ich finde den Song von... Also Destiny's Child... I'm a survivor. Aber es hat doch eine andere Version gegeben und ich vergiss immer den Namen von der Künstlerin oder der Gruppe oder Band oder DJ.
Von Survivor hat es noch die, die langsame Version.
I'm a survivor. Ja, nein, ich vergiss immer den Namen von dem.
Das ist in vielen Fernsehserien und Filmen. Das ist
so stark. Ja. Das ist noch stärker als Destiny's Child Version.
Ja.
Weil das andere ist irgendwie so locker flockig und das andere ist so...
Der eine ist ein Girly-Power-Song und der andere ist wirklich der fährt richtig.
Der fährt richtig.
Ich würde auch gerne Sachen von dir noch schauen und hören und zeigen und so. Aber das Problem ist, wir kommen eben immer YouTube-Strikes über wegen irgendwie Urheberrecht und Copyright und so. Und darum habe ich aufgehört, das zu machen.
Ja.
Und ich finde, die meisten Leute, die das jetzt hören und schauen, die haben dich eh schon wahrgenommen und ich ist mir ja in den letzten paar Wochen und Monate in der Zeitung ja nicht umgekommen mit dem Erfolg, den du hast bei The Voice. Und die werden eh dein Instagram anschauen und folgen und so. Yeah. Wie stehst du zum Thema Social Media? Wie wichtig ist dir das, da möglichst grosse Community zu haben? Schaust du das als Chance? Oder auch, wie viele andere Leute das heutzutage auch im Entertainment anschauen? Auch der Loco zum Beispiel, der gesagt hat, das ist eigentlich nur ein Fluch, das Ding.
Weißt du was, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin kein Fan von irgendwelchen Videos und weiss auch nicht was. Mhm. Auf der anderen Seite sage ich, hey, Podcasts, YouTube, die längeren Sachen, ist doch eigentlich auch Social Media.
Mhm.
Das Einzige, was einfach der Unterschied ist, beim Podcast oder bei YouTube-Sachen einfach richtig schön zurücklehnen und hören und richtig reinkommen. Mhm. Und da bei diesen kurzen Sachen musst du pam, 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 voll Elevator Pitch. Und ich bin eher so eine, die gerne, also ich bin definitiv keine Sprinterin, ich bin eine Marathonläuferin. Mhm. aber nein, ich sage es mal so, dass es gibt zum Teil Phasen. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen herausfinden, was das bei mir ausschlaggebend ist, wo ich irgendwie denke, hey, wow, jetzt habe ich ein cooles Wort. Oder jetzt mache ich mal einfach ein Video von mir selber oder Gitarre oder von mir selber und Klavier. Mhm. Und das ist jetzt einfach cool, das fühlt sich einfach cool an. Und ich weiß es nicht, ob das wird ein Like oder 1000 Likes geben, aber es fühlt sich einfach cool an. Mhm.
Also machst du es eigentlich für dich in erster Linie?
Also ich finde, es ist, weil Social Media doch wichtig ist, weil heutzutage schaut man so sehr viel auf Zahlen, man muss es einfach.
Mhm.
Aber wenn es nur nach mir geht, also genau wie auch der Andreas Ricci irgendwie gesagt hat, hey, eigentlich wär's auch der Wunsch, dass man einfach nur auf die Musik schaut oder aufs Talent oder auf, weißt du, ich will nicht absprechen, Talent von irgendjemandem anders. Ich sage einfach mal, es gibt noch mehr als Zahlen.
Mhm.
Und ich möchte einfach der Gesellschaft sehr ans Herz legen, dünnt euch bitte nicht auf Zahlen reduzieren.
Mhm.
Und nehmt euch zum Teil auch Zeit. Die Welt ist schnelllebig, aber ich meine, ja, ich habe keine Zeit. Ich sage zum Teil gewissen Leuten auch, ja, aber irgendwann, du hast auch Zeit zum Scrollen.
Mhm.
Und was scrollst du? Suchst du nach irgendetwas? Suchst du Entertainment oder... Ist die Suche nach dem Entertainment irgendetwas, was dich neu mit herführt, was vielleicht Entertainment ist einfach mal ein Symptom oder ein Resultat von irgendetwas, was ich suche und ich habe es noch nicht entdeckt?
Ja, es ist wahrscheinlich eher ein bisschen Sucht und Zeitvertrieb und viel mehr ist nicht dahinter. Weil wüsstest du heute noch, was du gestern eine halbe Stunde lang rumgescrollt hast in diesen Shorts und in diesen Reels?
Also ich selber scrolle nicht.
Ja.
Ich selber bin auf Spotify, los Musik. Ja. Jetzt habe ich kürzliches Audiobook Plus Add-on mir da reingezogen und zahlst auch ein bisschen mehr als Premium-Account, aber dafür kostet du auch Top-Ups bei Audiobooks und ich so, hey, das leiste ich mir
das
jetzt.
Das erinnert mich jetzt auch wieder an die, ich habe eben die Doku, die ich eingangs erwähnt habe, oder die, wo ich über Menschen gesehen habe, die blind sind oder blind geworden sind, auch im Teenie oder im Erwachsenenleben, mhm. wenn du vergleichst, und das ist schon ein riesen Vorteil, was heute mit den Handys am Schluss vom Tag und was crazy. Für Möglichkeiten hast mit Apps auch, wo dir alles vorlesen und so, da bist du schon immer einen grossen Vorteil im Gegensatz zu früher, wo für die blinden Menschen nicht sehr viele Möglichkeiten gewesen sind, außer wie heißt Blindenschrift? Stenografie oder?
Nein, Breitschrift.
Breitschrift, ja.
Nein, ich habe Breitschrift. Ich kann es lesen, ich kann es schreiben, aber ich hasse es. Mhm. Ganz einfach, weil ein normales Schwarzschriftbuch, das sind etwa 10 Bücher in Breitschrift. Ich sage, nein, ich muss das nicht haben. Und jetzt auf so einem coolen, kleinen Laptop, ich habe so ein Lenovo Yoga, ich liebe das Teil, kann ich wirklich meine ganze Bibliothek drauf. Dann hast du die Flash Drives von irgendwie 2 Terabytes. Oder hast du Handy und kannst... Also wirklich.
Was hast du für ein Handy? Hast du ein iPhone? Oder?
Ja, ein iPhone habe ich. Ein ganz gutes iPhone.
Es geht da Geld, Billett lösen, SBB und so. Also wie selbstständig bist du unterwegs? Also an dem Termin ist jetzt da deine Schwester mit, kannst du klar auf Deutschland oder die, da brauchst du sicher jemanden, der dich unterstützt. Aber wie sieht es so im Alltag aus? Wie lebst du?
Also in gewisse Apps muss ich tatsächlich noch ein bisschen... besser daraus kommen, weil einfach noch nicht die Lesbarkeit und den Durchblick ich noch habe. Aber zum Beispiel eine App, die ich mega schätze, ist Seeing AI. Da kann ich zum Beispiel Papier oder wenn irgendetwas an der Tür steht, kann ich es mir vorlesen lassen. Oder, keine Ahnung, Describe. Ich mache ein Foto davon und dann, keine Ahnung, tut mir das Zimmer Describe.
Das ist genial. Irgendwie. Das ist schon genial im Gegensatz.
Jetzt denke ich mir so langsam, langsam kann ich auch ein Phone haben mit einer guten Kamera, weil ich brauche es.
Ja, voll. Und eben im Alter, wie lebst du? Wie eigenständig oder bist du noch bei den Eltern, die dich unterstützen? Oder wie sehr ist deine Schwester involviert? Sie hat ja auch ihre 3 Kinder, die sie noch drauf schauen.
Wir haben das Glück, dass wir sehr nah beieinander wohnen. Praktisch eine Strasse weg.
Ja.
Und ich bin mit den Eltern in einem Ding und die Schwester ist mit ihrer Family in einem Ding. Und wir sehen uns fast tagtäglich und da können wir uns eigentlich gut.
Du bist immer noch in Dietike?
Ja, ich bin immer noch in Dietike.
Wirst du in Dietike eigentlich als Lokalheldin gefeiert? Spürst du da ein bisschen etwas?
Also ich bin froh, dass die gute Dietiker-Bevölkerung sehr, sehr anständig und sehr schweizerisch aufgeleistet ist. Ich glaube, da lässt jeder einfach jeden leben.
Ja, aber müsste sich schon irgendwann mal so ein bisschen mit der Kutsche durchs Dorf fahren und dir ein paar Blümchen angeben und sagen, hey... Da mit der Voice und so, hast du uns an der Map da, international.
Ich glaube, wenn man mich sieht, dann sieht man mich an Insta und so. Heute ist das so in dem Sinn.
Hast du gerne so ein bisschen den Fame? Ist das etwas, was dich glücklich macht, was du lässig findest?
Ich sag's mal, was heisst glücklich oder nicht?
Oder stolz ist vielleicht das richtige Wort. Hast du doch etwas geleistet, wo viele Menschen davon träumen? Und du hast vielleicht nicht immer den einfachsten Weg gehabt. Du bist mit einem extremen Handicap ins Leben geschickt worden und bist jetzt ein Star. Hallo!
Du Star, ich sehe das eher als ein Tool. Weil Fame, es gibt eine helle und eine dunkle Seite.
Das stimmt.
Und ich schaue eigentlich wirklich eher darauf, kann ich es für mich so verträglich, weil schlussendlich, was nützt mir die Fame, wenn ich nicht Freedom habe? Und Freedom, eine gewisse Eigenständigkeit, ist mir, was heisst, fast schon wichtiger. Das eine geht mit dem anderen. Ich sage es mal, die Freedom, die ich jetzt im Moment habe, tut mich, ich sage es mir, von dieser dunklen Seite von Fame ein bisschen wie abschirmen. Weil es gibt sehr viele Leute, die Fame hatten. Aber irgendetwas in ihrem Freiheitsgefühl hat gefehlt. Oder... Ich nenne das jetzt mal Freiheitsgefühl. Man kann mich jederzeit korrigieren, ob das etwas anderes ist. Aber dass es so viele Künstler in irgendwelche Geschichten gelandet sind, sei es Drogen, sei es andere Geschichten, die ich jetzt da nicht erwähnen will. Also, das Wichtigste ist, dass man im Arbeitsleben merkt und lernt, wie kann man gesund durchs Arbeitsleben, ob das jetzt... Musikbusiness ist oder irgendein anderer Job, Work-Life-Balance. Und für mich ist Work-Life-Balance heutzutage sehr viel let's fill work with life and let's fill life with meaningful work. Und ich tue das gar nicht so eins neben dem anderen herstellen, sondern einfach nur okay, ich komme jetzt wieder auf die Farbe. Rot und Blau. Mischt das zusammen, gibt es ein schönes Violett. Und entweder ist das Violett eher rot, hat einen roten Ton oder hat einen blauen Ton. Also ich bewege mich sehr viel in einem Violett.
Mhm.
Oder auch wieder, ich komme immer wieder auf die Regenbogenfarbe zusammen.
Denkt, jetzt kommt der Regenbogen nochmal, was mit der Frau.
Ich sage einfach, du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen. Yeah. Wenn, stell dir mal einen Tag vor, du siehst nur unschöne graue Flecken.
Mhm.
Dann kommt starkes Sonnenlicht und irgendwann schaust du auf und wow, der Himmel ist blau!
Mhm.
Hey, also, ich meine, es ist so ein Gefühl. Oder die Sonne. Oder so eine glitzerige Kugel. Einfach so ganz viel Licht. So wie ein glitzeriger Diamant. Also ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben kann. Ich sage einfach, es ist für mich ein Glücksgefühl.
Gibt es irgendeine Aussicht oder irgendeine Chance oder irgendeine Entwicklung in der Medizin oder doch noch die wundersame, ob es da noch weitere Operationen an oder irgendeine Sehnsucht danach, dass der Traum vom Sehen irgendwann könnte in Erfüllung gehen, also ist da etwas Realistisches machbar? Was sagt Medizin da?
Grüner Star.
Mhm.
Die Kunst ist, wie repariert oder regeneriert man einen beschädigten Sehnerv?
Mhm.
That's the question.
Mhm. Und das, all die 33 Operationen haben sich alle um diesen Versuch gedreht, oder wie?
Das Problem ist, es geht gar nicht. Und deshalb hat man einfach versucht, wie kann man die Sache nicht verschlimmern.
Mhm.
Dass der Druck nicht zu hoch ist. Mhm. Klar, ich meine, man kann schon... Ich habe dort mal für den hohen Algendruck Tröpfe bekommen.
Mhm.
Aber die Nebenwirkungen, also Kopfweh und Müdigkeit und Haarausfall, so dachte ich, nein, also komm.
Aber das die 33 Operationen haben sich alle um...
Um den grünen Star. Um wie um tut man jetzt...
Das ist ja der Wahnsinn.
Ja. Das ist alles Auge.
Und wirst du steht da noch mehr an in Zukunft? Also musst du noch mal operieren, kann man sagen?
Nein, ja. Sicher kein. Mhm. Das war so ein Umexperimentieren gewesen. Ich will sagen, die besten Absichten. Aber manchmal können auch die besten Absichten irgendwann einfach führen, schauen, was nicht geht. Klar lese ich mir ein. Es gibt zum Teil Artikel, die schreiben, okay, in Amerika wird geforscht und Stammzellforschung ist auch eine Frage. Jetzt mit Stammzellforschung, da kommt man wieder ins Ethische. Was ist da ethisch vertretbar und nicht? Denke ich mir, ich lese mich einfach daran rein. Ich hoffe, dass es sich einen Weg findet, der auch ethisch vertretbar ist. Ich sag da wieder, auch wie ich meine Überzeugung kann leben damit. Und bis dahin, do what I can.
Und jetzt ganz zum Schluss, wenn doch irgendwo da draußen Mr. Perfect, das jetzt schaut oder sieht.
Mr. Perfect.
Ja, den gibt es doch. Er ist vielleicht nicht 2 Meter groß und blond, aber hat sonstige Qualitäten.
You're so good.
Gibt's, ja.
Hey, willst du der Mr. Perfect echt sein?
Oh, jetzt.
Weil du redest die ganze Zeit von Mr. Perfect.
Ja, ich versuche dich da zu verkuppeln, ich weiß auch nicht. Da gibt es noch eine ganze
Bandbreite. Oder kennst du irgendjemanden, der sich mich als Mrs. Perfect vorstellen
würde? Ja, da bin ich überzeugt, da gibt es Menschen da draußen. Und das wäre auch meine Frage. Dürfen wir zu dem ganzen Stress, den Manuela als deine Managerin hat und als deine Insta-Bearbeiterin, dürfen wir da dafür sorgen, dass, ja, wenn es die Person gibt, bist du überhaupt interessiert, dass die sich bei dir meldet oder bist du interessiert, vielleicht einen Typ kennenzulernen oder sag einfach ja oder nein oder so aus dem Gefühl heraus.
Ich bin happy with my freedom. That's my perfect life.
Ich gebe dir noch einen Snack zu deiner Freedom mit. Und dann kommen all meine Gäste über. Das raschelt hier zu dir rüber. Das sind Spaghetti. Und das hier, das ist der Ketchup. Da. Und das zu diesem grossen Gläschen, das ist der Käse. Weil ich weiss nicht, ob du es gewusst hast, aber unser Podcast hast Spaghetti mit Ketchup und Käse. Und dann musst du das natürlich auch zu essen bekommen. Am Schluss von so einem anstrengenden Gespräch.
Aber bitte! Erinnere dich doch zurück. Ich habe das doch erwähnt. Und
ich weiss. Ich habe das einfach so gesagt. Da gibt es noch ein Säckchen dazu. Das tun wir dir dann nachher reinpacken. Hey Bernardo, ich wünsche dir für die Zukunft nur das Beste. Ich freue mich auf alles, was musikalisch von dir noch kommt. Ich bin fasziniert von deiner starken Persönlichkeit und von deinem Kampfgeist und von deiner Stärke ganz allgemein. Du bist ein grosses Vorbild für ganz viele Menschen da draußen. Danke für deine Zeit und deine Offenheit und deine Klarheit hier in diesem Podcast.
Darf ich auch meinen Dank aussprechen dir? du bist ein extrem sympathischer, geile Zürcher. Du bist extrem offen. Du nimmst kein Blatt vor den Mund. Und das schätze ich an dir mega. Du hast ganz spannende Episoden schon hinter dir. Und ich habe mich auch ein bisschen eingelesen, Typo, deine Höhen und Tiefen, die du auch erlebt hast. Und ich möchte dir auch auf diesem Weg alles Beste wünschen, weil ich glaube, auch dieser Lebensweg hat dich zu dem geführt, dass du so einen Podcast machst und wo sehr viel Ehrliches und Offenes rauskommt. Und ich finde, es muss. Weil das gibt auch der Gesellschaft eine Plattform und auch ein Statement, hey, wir können auch in gewissen Sachen uneinig sein, aber wir können uns immer noch in einem einig sein. Wir können uns immer noch auf einer menschlichen Ebene mit Respekt begegnen. Und das schätze ich mega an unserem Gespräch. Deshalb danke vielmals, Jons. Und ich hoffe, wir laufen uns irgendwann doch auf den Weg. Ob das jetzt bei einem Konzert ist oder bei einem anderen Podcast oder egal was. Und well.
Wenn du doch keine Freiheit mehr willst und deine Freedom auf die Seite stellen willst. Mach's gut, Bernardo. Alles Gute.
Mach's danke. Gut, merci vielmals.
Spaghetti mit Ketchup und Käse. Mit freundlicher Unterstützung von Switcher.